Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe des Telestammtisch Adventskalenders. Ich bin euer Hauptmoderator für diese Episode, Lasse Vogt, und ich bin nicht allein. Mit mir zusammen sind hier der liebe Dominik.
Hallo.
Und der tolle Thilo.
Ich grüße euch.
Und für diesen ganz besonderen Anlass möchten wir uns ganz herzlich gemeinsam willkommen heißen zu dieser ganz besonderen Ausgabe, um der wundervollen Weihnachtszeit zu frönen, ein paar wunderschöne Gedanken und vielleicht einige nicht so schöne Gedanken zu haben, denn ihr kennt es schon. Wir werden hier unsere Tops und unsere Flops, unsere Enttäuschungen und die Überraschungen des diesjährigen Kino- und Serienjahres aufzählen. Tut mir leid, dass meine Stimme irgendwie so sanft ist. Ich werde immer so ein klein bisschen melancholisch, wenn es um die Weihnachtszeit geht. Und außerdem bin ich das so gewöhnt von meinem eigenen Weihnachtspodcast. Ich muss ein bisschen reinkommen hier irgendwie.
Sollten wir anmerken, wann wir das hier aufnehmen? Also ich habe hier nicht mal über die Kerze angezündet oder so.
Fackelt euch die Bude nicht ab.
Ja, nee, dafür ist noch zu früh. Das ist erst an Silvester.
Ah, es ist so wundervoll. So eine schöne Zeit. Nun denn. Wir werden gleich mal loslegen. Erstmal noch so ein kleines Special Announcement. Und zwar hat der liebe Max uns gesagt, dass wir noch verkünden sollen, dass zu seinen großen Tops, was er nämlich leider nicht mehr sagen konnte, The Lighthouse, Parasite und Midsommar zählten. Die erreichten bei ihm die 5 von 5. Das sollten wir unbedingt erwähnen. Weiß auch nicht genau, warum.
Ja, ich glaube, The Lighthouse hatte er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen. Also ich glaube, über Midsommar hatte er gesprochen und Parasite, glaube ich, auch. Lighthouse wollte er, glaube ich, noch mal hervorheben im Nachhinein, denke ich mal.
Verstehe. Das klingt absolut logisch. Ah, meine Stimme ist wieder normal.
Und ich bitte übrigens darum, nicht zu spoilern. Midsommar habe ich noch gar nicht gesehen.
Oh. Ja, bei mir bestimmte Sachen. Allgemein werden wir hier keine Filme spoilern in dem Sinne.
Das meine ich.
Außer vielleicht welche, die richtig furchtbar waren. Denn wir möchten ja vielleicht auch, dass einige der Zuhörer auch diese Filme auschecken. Und sie haben einige dieser Filme ja vielleicht auch noch nicht gesehen. Garantiert sogar. Also reden wir nicht lange um den heißen Brei herum.
Genau.
Starten wir doch gleich einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen mit Thilo an. Und zwar, wir werden anfangen mit den Flops. Thilo, was waren so deine besonderen Flops? Und welche würdest du da gerne besonders hervorheben?
Also was mich total enttäuscht hat, meinst du, oder?
Nee, also richtig die Flops, also die du wirklich sagen wolltest, die waren scheiße.
Naja, waren gar nicht so viele, aber ich muss sagen, ich habe ja das erste Mal für den Telestammtisch einen Film echt zerreißen müssen und das war Glam Girls.
Stimmt, ich erinnere mich.
Habt ihr davon gehört?
Ja, ich erinnere mich.
Mir sagt das, glaube ich, nichts.
Das ist dieses Remake mit Anne Hathaway, ne? Und
genau, Glam Girls mit Anne Hathaway und Rebel Wilson, von dem ich mir eigentlich einigermaßen was versprochen habe und der so unglaublich unsagbar scheiße war, dass mir die Worte fehlen jetzt gerade. Also, wo ich mir gedacht habe, warum? Und wie kann sowas heutzutage überhaupt noch mal stattfinden mit so einer Besetzung? Und also, da fehlen mir echt die Worte noch. Okay. Der Film ist so unglaubbar schlecht. Das gibt's gar nicht. Ja. Und ich frage mich immer noch, wie kommt sowas zustande und warum? Ja, also Finger weg, ja. Also nicht mal fürs Heimkino. Nein, nicht mal für den Abend, wo es draußen schneit und man will sich irgendwie zusammenkuscheln und einen Film schauen. Nein, nicht diesen Film. Um Gottes Willen. Was für eine Scheiße. Was soll das? Ja, okay, das war mein Flop.
Gut, ich lasse dir den Vortritt.
Oh, vielen Dank.
Ich lade mich noch ein bisschen auf.
Also ich hatte mehrere Flops, bei denen ich vielleicht zwei so ein bisschen hervorheben würde. Also zu meinen Flops zählen Willkommen im Wunderpark, der Animationsfilm ohne Regisseur. Dann hätten wir da Alfons Zitterbacke, die Verfilmung eines deutschen Buches, welches ich als Kind sehr mochte und der Vorlage nicht gerecht wurde, sagen wir es mal so. Dann haben wir relativ frisch noch aus einer unserer Besprechungen Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe.
Ja. War der nicht gut?
Nein.
Ich habe nämlich ziemlich viele Einladungen zur Pressevorführung gekriegt und habe mir gedacht, okay, den lasse ich mal, aber jetzt, wenn du meinst, das war dann wahrscheinlich auch gut so.
Das Geile ist, an der Bahnstation von der Hamburg School of Ideas, zu der ich gehe, hing mehrere Tage hintereinander das Plakat. Also habe ich dieses Plakat jeden Abend gesehen auf dem Heimweg.
Ja, die haben ja richtig viel Marketing gemacht für den Film. So ist ja nicht.
Hm? Ah, vergleichsweise. Aber wir haben hoffentlich die geneigten Kinozuschauer eines Besseren belehrt mit unserer Kritik. Auf den möchte ich aber gar nicht näher eingehen. Denn
es ist doch der Film, von dem, das muss man mal kurz anmerken, ist ja der Verleih, der dahinter steckt, ist ja derjenige, der Antje Wessels Terz gemacht hat. Ne? Glaube ich.
Ja. Richtig, das ist eine schlimme Sache. Hört unsere Folge, unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe dazu. Wir gehen da sehr detailliert drauf ein. Es ist sehr witzig geworden, so viel kann ich sagen. Witziger als der Film. Aber die zwei, die ich wirklich hervorheben wollte, wären einmal, ihr könnt euch garantiert denken, was jetzt kommt, sinnlos der Film Der König der Löwen. Eins der faulsten Eier der gesamten letzten Kinodekade eigentlich. Die Definition von überflüssig und Herz und seelenlos. Viel mehr kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, mindestens 5 Podcasts zu diesem Film gemacht. So oft, ich habe so viel drüber geredet. Bei meinen eigenen Sachen habe ich drüber geredet. Ich habe beim Telestammtisch drüber geredet. Ich habe im Fall von irgendeinem Remake-Ding habe ich gerade hier drüber geredet. Und ich war zu Gast bei YouTuber Matthew Buck und habe darüber geredet. Ich habe wirklich so viel. Ich habe über diesen Film mehr gesprochen als über Filme, die ich mag dieses Jahr. Und das ist einfach nur traurig. Habt einer von euch den zufällig gesehen auch?
Ja. Nein.
Ja. Okay.
Und ich habe auch nicht das Musical gesehen.
Ich auch nicht.
Und ich finde auch, dass, wie sagte schon Heinz Strunk so schön, man sollte Hamburg zur musicalfreien Zone erklären. Zwischen so Starlight Express, König der Löwen, Phantom der Oper, raus, raus, raus.
Oh.
Ach Mann.
Ja, es nimmt überhand langsam, echt.
Ja, also das mit König der Löwen nervt einfach nur noch. Da gebe ich dir absolut. Ich meine, wenn man gerade in Hamburg wohnt, selbst dann kann man diesem Marketing nicht entkommen. War halt ziemlich lustig, wie sich dann halt wirklich die Busse mit den Musical-Motiven und der neuen Filmmotive so abgewechselt haben im Städtebild.
Ja, also, Entschuldigung, aber irgendwann ist mal genug. Aber
ja, gut, du hast
hier recht. In München sind wir ein bisschen verschont von.
König der Löwen habe ich allgemein auch die Schnauze voll, ja. Und dieser Film hat nicht geholfen. Er hat immerhin etwas getan, er hat mir noch neuen Respekt und Anerkennung vor dem Originalfilm beigebracht und das ist doch auch ganz schön.
Okay, geschenkt.
Ja, und zu meinen wird wahrscheinlich abgesehen davon, denn der Film hat mich in gewissem Sinne noch frustrierter und wütender gemacht, obwohl ich von Anfang an wusste, dass er schlecht wird, höchstwahrscheinlich mein Oberflop dieses Jahr, X-Men Dark Phoenix, eine Reihe, die sowieso nicht im Mindesten in irgendeiner Form richtig in die Gänge kam, jemals auf diese Art enden zu lassen, mit einem Regisseur, der nicht weiß, wie man Regie führt und auch nicht schreibt. Mit einem Cast, der vollkommen schlafwandelt und ihm alles scheißegal ist. Bis auf Sophie Turner, die sich hier wirklich Mühe gibt. Das war eine unfassbar frustrierende und auch grässlich belanglose Erfahrung, von der ich wirklich sehr froh bin, dass ich dafür kein Geld ausgeben musste, denn ich hatte noch einen Gutschein über.
Okay.
Gut.
Ja,
dann kann ich jetzt eigentlich den fließenden Übergang machen bei König der Löwen. Ich kann mich da nur anschließen. Das ist mein Flop-Film des Jahres, zumindest im Blockbuster-Bereich.
Ja.
Ich habe ihn jetzt vor kurzem erst gesehen und bin einfach immer noch sprachlos. Also ich habe danach wirklich eine Leere in mir gefühlt, die ich schon ewig nicht mehr. Also der ganze Film ist halt auch leer, ausdruckslos, leer, emotionslos. Und ich muss dazu kurz anmerken, König der Löwen ist so mit der prägendste Film meiner Kindheit gewesen. Also das war mein allererster Kinofilm und ja, halt mega prägend und hat auch so meine Filmleidenschaft entfacht. Und das jetzt hier war wirklich so, wie ich es erwartet habe, als wenn ich einen alten Schulfreund wieder treffen würde und bemerken würde, dass er eigentlich kein Mensch ist.
Oh, hallo.
Also,
oh.
Dass er einfach irgendwie zusammengeschraubter Frankenstein oder Android oder sonst was ist. Und so,
das klingt ja echt vernichtend.
Ja, so fühlte es sich an, diesen Film zu gucken. Also, der ist für mich ich glaube, bei Movie Break habe ich wirklich eine 2,5 von 10 vergeben.
Ja, aber das ist doch gar nicht schlecht eigentlich.
Mama!
Ja. Also, die Animation, also, man könnte sagen, der Film ist revolutionäre Belanglosigkeit. Eigentlich. Oder du hast das schönste Geschenkpapier der Welt und eingepackt ist ein Butterbrot, was 25 Jahre alt ist.
So ging es mir bei dem ersten Narnia-Film übrigens.
Oh, ja, also. Oh, das tut mir leid. Ich mag den gern.
Ehrlich?
Ich mag die beiden ersten Narnia-Filme sehr gern.
Ich müsste den dritten noch mal sehen. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Das war der mit Will Poulter.
Den habe ich nicht mal gesehen, weil der erste so dermaßen angenervt hat, dass alles vorbei war.
Oh, der erste ist ganz, ganz furchtbar, was Symbolik angeht.
Richtig.
Halt.
Also christliche Kacke und naja.
Ja.
Ja, aber das war auch das Buch war auch so in dem Sinne irgendwie. Also, na, und der Film macht das noch ein bisschen offensichtlicher.
Was halt so paradox ist, weil C.S. Lewis und J.R. Tolkien waren ja befreundet zu Studienzeiten und auch irgendwie als Dozenten später. Und während Tolkien halt der strenge Katholik war, war C.S. Lewis eigentlich ein Atheist. Und in den Werken hat sich das halt genau umgekehrt niedergeschlagen. Also bei Tolkien ist auch christliche Symbolik drin, aber die wird denen nicht so auf den Hals gedrückt. Ne?
Genau, das wird dir nicht so aufoktroyiert irgendwie.
Ja, stimmt.
Und das war halt, weshalb der Goldene Kompass ja so gefloppt ist. Da gab es ja diese Kontroverse, weil da Christen Sturm gelaufen sind dagegen. Mhm. Wobei der Film ja gar nicht schlecht war. Und da hat man gemerkt, okay, da sieht man mal, was die wieder für einen Einfluss haben auf das Kino.
Davon habe ich halt überhaupt gar nichts mitbekommen damals. Ich wusste nur, hey, der Film, oh, sieht cool aus. Ja, mag ich.
Ich habe jetzt noch, weil ich habe einiges tatsächlich, deshalb werde ich das jetzt nur echt kurz umreißen. Also wie gesagt, König der Löwen ist der Tiefpunkt des Jahres für mich.
Hm.
Ich habe allerdings noch ein paar andere faule Eier und zwar einen Film, den wahrscheinlich keine Sau gesehen hat, außer mir und unser lieber Chef Andi, nämlich Das letzte Mal aus Deutschland. Ein sehr ambitionierter Film an für sich, der eine Judenfamilie zeigt bei einem letzten Abendessen am Tag der Machtergreifung mit relativer Starbesetzung, unter anderem Alster Michael Degen in einer Nebenrolle und Bruno Ayron. Und produziert wurde das Ganze von
Bruno, echt?
Ja, ja. Produziert wurde das Ganze von Ralf Möller.
Was?
Ja, ja.
Das klingt ja sehr interessant.
Und Bela B. ist auch in der
Nebenrolle.
Moment, aber Machtergreifung, wessen Machtergreifung, wa?
Ja, Hitler.
Ach so.
Und also 1933. Und ja, der Film hatte viele gute Absichten, ist allerdings nichts weiter als ein Fernsehfilm, der sich ins Kino verirrt hat. Unglaublich krampfig umgesetzt ist. Also das Ganze ist ja praktisch mehr oder weniger so ein Dinnerfilm und es wirkt alles unglaublich verkrampft. Die sagen da brav ihre Texte auf. Es ist alles total on the nose und der Film versucht irgendwie auch 10 verschiedene Subplots anzureißen, die dann alle nirgendwo wirklich hinführen. Und was ich ganz schlimm finde, dass er halt auch was sehr Relativierendes an sich hat, nämlich er begünstigt halt diese Haltung zu sagen, dass im Moment halt gerade alles politisch doch irgendwie ähnlich ist wie 1933, also von wegen jetzt hier gerade mit dem Rechtsruck in Europa oder auch in Deutschland. Und in meinen Augen ist das zumindest eigentlich zu kurz gegriffen, das zu sagen, weil es gab einfach damals noch viele, viele andere Aspekte, die halt zu Hitlers Machtergreifung geführt haben.
Ja.
Wie ist der Film nochmal?
Das letzte Mal.
Das letzte Mal, okay.
Der hatte nur einen Limited Release, der lief nur einen Tag in den deutschen Kinos und da wurden irgendwie Schulklassen reingeschleift, also irgendwie 100 Vorstellungen gab es irgendwie bundesweit an dem einen Tag und etliche Schulklassen wurden mit diesem Film gequält. Ja, wie gesagt, nette Ambition, aber nichts geworden. Dann habe ich noch einen Flop vom Fantasy Filmfest, den auch wahrscheinlich keine Sau gesehen hat. Der Tilo hat ihn, glaube ich, gesehen.
100
Pro. Becoming Monsters von einem ehemaligen Kurzfilmer aus Kanada über einen Influencer, der mit seiner Freundin, die er ständig irgendwie im Internet erschreckt, in einer komischen Kirche absteigt und dann irgendwie erschreckt und erpresst wird. Und das ist absolut kruder Mist gewesen, also total inkohärent gefilmt, schlecht geschauspielert, keine Spannung. Am Ende lief es trotz einiger medienkritischer Ansätze einfach nur auf das Final Girl hinaus.
Ja.
Also ganz, ganz großer Mist.
Ich habe den gesehen tatsächlich und der lief unter der Kategorie, hätte man was draus machen können.
Ja, wirklich. Wirklich, also Potenzial hatte der ja, ne?
Ja, das Grundsetting war eigentlich gar nicht schlecht, von wegen Influencer und bla 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 und dann werden sie eingeladen von dem alten Schulfreund und dann wachen sie auf und wissen nicht mehr, wie viele Tage sind vergangen und wer ist hinter denen her und dann ist es einfach nur ein kruder Mist gewesen.
Genau.
Im Endeffekt, aber
mit ganz fürchterlichem Soundtrack auch.
Ja, aber schade einfach, weil die Ingredienzen waren ja dabei.
Ja.
Also es war eigentlich alles da, das Setting und die Schauspieler waren auch gar nicht so mies. Aber ja, der Film war einfach nur Murks.
Es war einfach halt, also es ist natürlich irgendwie auch ein B, würde ich fast schon sagen, C-Film. Also insbesondere die Intro-Sequenz, die sogar noch ganz nett war, die sah aus, als wäre sie irgendwo in Oberammergau gedreht worden. Also
ja.
Gut, ja, ich habe noch mehr. Ich habe noch was vom Fantasy-Filmfest und zwar das heißgeliebte Centerpiece Little Joe. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Max Rauscher, mit dem ich den zusammen besprochen habe. Wir waren beide unglaublich ratlos, genervt und gelangweilt von diesem Film und es war eine glorreich lustige Besprechung. Hört da gerne mal rein. Den hast du wahrscheinlich auch gesehen, Thilo?
Ja, habe ich.
Und du fandst ihn vielleicht besser als wir?
Ich fand ihn gar nicht schlecht. Ja. Mich hat nur der Soundtrack unglaublich genervt.
Ja, oh Gott, das war boah, das haben wir im Cast gar nicht erwähnt. Das hat mich so geärgert im Nachhinein.
Das habe ich auch vergessen.
Was war denn mit dem Soundtrack?
Der war so unglaublich nervig. Es war so ein japanischer Zitter-Sound,
ja,
der die ganze Zeit ein ins Hirn gehämmert hat.
Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, so, das darf doch gar nicht wahr sein. Weil der Film war im Grunde so, das war so ein bisschen Remake von Die Körperfresser kommen.
Ja, ja.
Oh, okay.
Als hätte Wes Anderson versucht, einen Slasher-Film zu drehen, so wirkte der auf mich.
Nee, also ich bin mir sicher, das wäre interessanter gewesen.
Ja. Genau, aber dann haben sie so einen asiatischen, japanischen Zitter-Mörder-Soundtrack dir ins Hirn gehämmert und genau, der hat das Ganze kaputt gemacht.
Oh, das ist schade.
Also,
ja, hat, wie gesagt, eh keine Sau gesehen. Wobei, ich glaube, der bekommt sogar noch ein Release. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
Ja.
Dann wechsle ich mal kurz in die Blockbuster-Landschaft. Ich versuche das jetzt hier wirklich abzukürzen. Die Leute, die den Podcast gehört haben, werden es ahnen. S Kapitel 2.
Ach so.
Ich wusste es.
Noch nicht gehört, ja, noch nicht gesehen. Nicht spoilern.
Nö, kann man.
Aber ich habe das Buch eh gelesen.
Unseren Cast hast du nicht gehört, weil ich war ja der Einzige, den ich mochte.
Nee, ich habe ja gehofft, dass die auch den Film beim Fantasy Filmfest zeigen, weil den ersten Teil haben sie gezeigt.
Ja.
Den zweiten
ja,
haben sie dann irgendwie nicht mehr bringen wollen.
Ja, vielleicht der zweite ist ja auch deutlich hinter den Erwartungen geblieben, tatsächlich. Also vom Einspiel her auch.
Okay.
Ja, ganz kurzer Abriss. Also ich mochte den ersten schon nicht und dieser Film hier steht sich selber im Weg. Er hat eine absurde Überlänge, die eigentlich nur dazu da ist, um alle möglichen Sachen aus dem ersten Teil irgendwie aufzuholen über zahlreiche Flashbacks. Das Pacing ist teilweise eine absolute Katastrophe. Das Finale könnte auch locker aus einem Marvel-Film stammen.
Ist das schon Standard?
Und mit dem Buch hat es teilweise wirklich fast gar nichts mehr zu tun, beziehungsweise alle möglichen Sachen vom Buch sind auf links gedreht, die man vorher beim ersten Teil einfach völlig vernachlässigt hat. Der Film hat seine Momente und Szenen, aber für mich war es ja eine erwartbare Enttäuschung. Also ich hatte wirklich keine Erwartungen großartig an den. Was hatte ich denn noch? Irgendwas hatte ich noch. Ich glaube, ich hatte jetzt auch schon 4 Filme. Kann das sein?
Ja, deshalb schreiben es die klugen Jungs auch.
Ja, sind wir noch bei den Enttäuschungen oder Flops oder?
Nee, also Flops jetzt allgemein. Die Enttäuschung kommt gleich.
Okay. Das sind wirklich Flops. Ah, ich hätte noch einen Netflix-Film, der auch schon in einem anderen Podcast erwähnt wurde. Und zwar Polar mit Mads Mikkelsen.
Oh, weil den habe ich nicht reingenommen irgendwo, weil ich habe nur die ersten 20 Minuten gucken können und dann dachte ich mir, fuck this.
Ja, sieht aus, als hätte Michael Bay irgendwie ein uneheliches Kind gezeugt in Skandinavien. Der Film, also ohne Mads Mikkelsen würde der völlig auseinanderfallen. Der ist eine absolute Katastrophe in meinen Augen.
Okay.
Der fällt so schön auseinander, der ist so hässlich.
Also der ist grottenhässlich, der Film, wirklich. Und die Besetzung mag zwar toll sein und zugegeben, Matt Lucas spielt in seiner Rolle so drüber, dass es fast schon gut ist. Und Mads Mikkelsen erdet das Ganze noch, aber wir haben auch eine Vanessa Hutchins, die total verloren wirkt. Wir haben einen deutschen Export tatsächlich, und zwar die aktuellste Pomeranze von Herrn Matthias Schweighöfer in der Nebenrolle, die eigentlich nur dazu da ist, ihre Argumente vorzubringen, sage ich jetzt mal. Es ist ein ganz, 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 ganz kruder Quatsch. Also nicht angucken. Ich fand den ganz, ganz grauenvoll.
Ah, so furchtbar.
Wie heißt der?
Polar.
Polar. Es ist im Prinzip John Wick für Arme.
Genau.
Gut. Werde ich mir nicht anschauen. Ich habe jetzt gerade tatsächlich Die Jagd endlich mal gesehen mit Mads Mikkelsen. Oh, war wieder sehr begeistert von diesem Menschen, was der für eine Schauspielkunst macht. Aber der macht natürlich nicht immer alles richtig.
War jetzt erst die Erstsichtung von dir von Die Jagd?
Ja, ja.
Oh, da muss der dich ja echt weggehauen haben, ne? Also der ist ja wirklich fantastisch, der Film.
Der hat mich echt weggeblasen, ja. Also das ist auch einer der wenigen Filme, die mich nachher auch noch beschäftigt haben, Tage nachher. Das schaffen nicht viele Filme.
Super. Na gut, sind wir mit den Flops durch. Wir machen halbwegs, wir machen nicht ganz so negativ weiter, aber trotzdem kann es negativ werden. Gab es irgendwelche Sachen, die euch dieses Jahr enttäuscht haben? Thilo, hau raus.
Ja!
Jetzt kommt Thilo aus dem Loch.
Oh mein Gott. Ja, wir sprechen ja nicht nur über Filme, aber ich habe ja auch hier beim Telestammtisch, beim Game of Thrones Cast mitmachen dürfen. Und im Grunde, im Nachhinein, jetzt wo sich das gesetzt hat so ein bisschen, dann muss ich sagen, war leider tatsächlich die letzte Staffel Game of Thrones eine unglaubliche Enttäuschung.
Oh, okay.
Ja, das sagen alle. Ich bin halt noch nicht so weit, deshalb ist das Problem. Also
ach so, ja, also es ist tatsächlich mir passiert, dass ich jetzt reüssiert habe und gemeint habe, okay, das war eine der geilsten Serien aller Zeiten und seit die letzte Staffel vorbei ist, ist es einfach auch so so beliebig geworden.
Er hat so einen faden Nachgeschmack, ne?
Ja, nein, die Serie hat es einfach dermaßen runtergezogen. Also, um mal einen Roman von Stephen Fry zu zitieren, wenn du ein Stück Scheiße in einem Aquarium hast, dann kannst du das Stück Scheiße natürlich rausfischen, aber das Wasser ist immer noch verseucht.
Oh, okay, okay. Schöne Analogie zumindest.
Ja, und leider hat's diese geniale, tolle Serie dermaßen kaputt gemacht, diese letzte Staffel.
Wobei ich das jetzt auch, ich habe das jetzt schon beobachtet, dass irgendwie Leute, die jetzt mal anfangen wollten, weil sie sich jetzt gesagt haben, ja komm, jetzt ist das durch, jetzt kann ich mir das ansehen, ne? Und dann gibt's wirklich welche im Internet, die sagen, nee, guck dir das nicht an, weil die letzte Staffel ist total scheiße. Und deshalb guckt man sich jetzt die ganze Serie nicht mehr an, oder wie? Das finde ich auch.
Ja,
ne?
Das ist die Logik.
Also,
ja, diesen Effekt gibt's ganz oft. Also ganz viele Serien enden ja irgendwie unbefriedigend.
Dasselbe gab's dabei. Ich verstehe schon, dass das schwierig ist. Aber jetzt überlegt mal. Erinnert ihr euch dran, wie ihr das erste Mal Matrix gesehen habt?
Ja.
Ja.
Ja. Ja? Und wie ging's euch, als ihr den zweiten Teil gesehen habt?
Ich war es durchwachsen.
Damals gar nicht so scheiße, aber da war ich auch 16 Jahre alt, von daher.
Ja, aber ich fand, Matrix war einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Und dann kam der zweite Teil und seitdem will ich den ersten nicht mehr sehen.
Oh, obwohl der erste eigentlich schön für sich stehen kann.
Ja, ja, genau, den Effekt habe ich gar nicht. Ich kann immer noch den.
Nein, der zweite hat den ersten kaputt gemacht.
Finde ich nicht.
Nee, gar nicht. Ich kann immer noch den ersten gucken. Ich kann immer noch den ersten gucken und
ja,
den.
Wenn du wirklich dir den Fuß abschneidest und sagst, okay, dann werde ich das getrennt betrachten, ist okay. Aber leider hat das, also Sequels machen leider viele Filme echt kaputt.
Ich habe das zum Beispiel, ich kann mir zum Beispiel auch den allerersten Saw kann ich mir auch angucken und die ganzen Sequels ausblenden, weil der für sich gut steht.
Das ist was anderes, finde ich.
Ja.
Weil das ist ein bisschen was anderes, weil das ist halt so ein Genre Ding und da kann ich auch mal drüber wegsehen, auch wenn ich den, keine Ahnung, 8. Freitag der 13. Film anschaue oder so, dann kann ich den ersten auch noch genießen. Aber wenn du sowas machst wie Matrix, wo dann die Typen, die ja denselben Film gemacht haben, herkommen und sagen, wenn euch der erste Teil gefallen hat, dann wartet mal auf den zweiten Teil, der wird noch viel geiler. Und dann kommt sowas. Und dann stehst du da und denkst dir, was habt ihr euch eigentlich gemacht dabei? Was soll die Scheiße, ja?
Selektive Erinnerung halt. Ich kann das super. Ich zum Beispiel betrachte die Star Wars Prequels nicht als Canon. Okay. Obwohl die Filme sind nicht grauenvoll. Halt. Die Filme sind nicht grauenvoll, aber halt so, die passen für mich so dermaßen nicht ins Bild. Ich gucke mir gerade vor allem die Sequel-Trilogie an. Also sie ist ja noch keine Trilogie. Aber ich gucke mir diese Filme an und denke mir die ganze Zeit, ja nö, also das ist alles, die Prequels, das sind Fanfilme für mich. Halt, ich zähle die nicht als Canon. Das sind die Prequels, das hat keine Aussage. Auswirkungen auf das, was jetzt noch vielleicht in der Sequel-Trilogie passiert.
Das sehe ich eher bei den Star-Trek-Filmen so.
Ah, ja, das machen auch viele, aber bei mir ist es halt...
Da ist das für mich okay.
Okay.
Also bei mir ist es genau umgekehrt, ich sehe eher die neuen Star-Wars-Filme, also vor allem Episode 7 ist für mich ein aufgeblasener Fanfilm eigentlich.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber bei mir ist es halt dann so umgekehrt.
Dann schaue ich lieber nochmal Rogue One in der Endlosschleife an, ohne Scheiß.
Nee, aber das ist für mich auch, das ist auch Fanfiction für mich. Es ist Star Wars Porno, ehrlich gesagt.
Ja, ja, aber das geil. Ist gute Fanfiction. Also ich fand den aber nicht.
Geiler gut. Porno.
Ja. Nur Höhepunkte, ne? Der Film hat.
Genau.
Kurz erstmal als Einwurf, ich hatte mal, vor über 10 Jahren kam ja, glaube ich, der Bader-Meinhof-Komplex, glaube ich, raus. Und da hieß es in irgendeiner Kritik mal, ja, der Film sei ein Politporno, er bestehe nur aus Höhepunkten.
Okay, dazu sage ich jetzt nichts.
Oh meine Güte. Also gut, Game of Thrones, eine Enttäuschung für dich. Gab es sonst noch irgendetwas, was du da erwähnenswert findest oder eher nicht?
Ja, Rambo.
Last Blood. Ja. Ist die Frage, ob der eine Enttäuschung war?
Nein, also da bin ich ja so ein bisschen ambivalent, weil ich habe mir den sehr vorurteilsfrei angeschaut und ich fand den letzten auch richtig geil und den ersten natürlich ist sensationell und der zweite ist einfach ein geiler Actionfilm und der dritte ist einfach nur ein hammerblöder Actionfilm, aber geiler Actionfilm und der dritte, der vierte ist es, ja. Genau.
Der fünfte.
Der hat's einfach nicht gebracht. Mhm. Weil das war dann wie Kevin allein zu Hause für Erwachsene.
Du hast dir den vorurteilsfrei angeguckt. Lustig, denn so viel ich gehört habe, ist der Film nicht vorurteilsfrei.
wie man's nimmt.
Hast du es besser als der Film gemacht, ja. Ist doch was. Ja, ich habe schon gehört, der ist politisch richtig schwierig auch, ne?
Aber ich habe keinen der Rambo-Filme gesehen, nie. Ich habe halt gehört, der erste ist halt nicht das. Der erste ist so ein bisschen wie irgendwie der Saw, der Original Saw im Vergleich zu den anderen Filmen. Ja. Weil es da tatsächlich noch halt, ich weiß halt, worum es im ersten Rambo-Film geht und ich gucke mir da die Handlung von 2 und 3 an und denke mir, das ist überhaupt nicht, das nichts, was? Wie zur Hölle ging das jetzt vonstatten? Aber halt. Deshalb, also ich würde halt den ersten Mal sehen, eben durch seine Wichtigkeit auch in der allgemeinen Kinolandschaft. Mhm. Aber danach wäre ich dann, glaube ich, auch fertig damit. Ich habe mal so eine Review gesehen vom zweiten Teil. Denke mir, Gott, schlimm. Aber ja, es ist.
Naja, also ja. Der zweite, der war halt total reaktionär, aber es war einfach ein gut gemachter, handwerklich solider Actionfilm.
Ja,
das muss man halt mal so sehen.
Muss man dem lassen.
Ja. Und der dritte war halt dann schon eher so, muss das sein?
Obwohl der ganz netter Trash ist eigentlich.
Ja, und beim vierten, da haben sie ja wieder so ein Reboot gemacht und dann war das wieder cool irgendwie. Dann hat man alles gesehen, was er sehen wollte. Ziemlich viel Gore drin, ein Bodycount, der seinesgleichen sucht. Und das hat gepasst. Aber bei dem letzten Rambo, der war einfach nur so, wie gesagt, das war nur so, ja, was soll das eigentlich?
Danke, ich ziehe den Rambo-Film echtes Kino vor, wie Hot Shots Part 2, thank you very much.
Oh Gott, ja.
Hot Shots Part 2 ist immer noch unerreichter, Action-Parodiefilm von ja. Zucker, Abrams Zucker, also.
Ehrlich.
Da kommt nichts drüber.
Wundervoll. Das war ganz toll. Vor allem auch mit einigen Leuten aus Rambo, halt, was eben auch so geil ist.
Ja, und vor allem auch mit Martin Sheen und Charlie Sheen.
Ja, großartig.
Du warst klasse in Wall Street. Ja,
beste Szene, oder?
Herrlich.
Du warst super in Wall Street.
Du auch. Ja. Tilo, hast du noch was?
Ja, ich habe tatsächlich noch was. Und zwar auch vom Fantasy Filmfest. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, war Three from Hell.
Mhm. Ach, den Rob-Zombie-Film?
Der Rob-Zombie-Film.
Nope, thanks.
Und nachdem der sich bei mir ein bisschen gesetzt hat, muss ich sagen, dass der eigentlich ziemlich scheiße war.
Who the funk?
Du warst da, glaube ich, sehr gespannt drauf, ne?
Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe auch den Film davor sehr gemocht, den Rejects from Hell.
Oh, ich weiß, welchen du meinst.
The Devil's Rejects. so heißt der.
Mhm. Ja, aber das war ja nicht der Rob Zombie-Film davor.
Doch,
das
dieser 31, glaube ich, ne? Oder so.
Ja, 31.
Ja, 31, genau.
Doch, doch. Devil's Rejects ist ja der Vorläufer von Three from Hell.
Ach, stimmt, der ist das Sequel. Ja, ja, genau.
Ich dachte, du meinst den letzten Rob Zombie-Film allgemein.
Es ist ja so eine Trilogie. Mhm. Das war House of Thousand Corpses, der erste, dann Devil's Rejects und dann der Three from Hell. Und ich habe den ersten, muss ich gestehen, immer noch nicht gesehen, aber der Devil's Rejects, der hat mir sehr gut gefallen. Und der Three from Hell, der war einfach nur so generisch dämlich für Fanboys gemacht. Und der ist einfach nur unterirdisch scheiße eigentlich, finde ich.
Ja.
Im Nachhinein. Also so beim Anschauen im Kino, da hat er Spaß gemacht und dann habe ich, wie gesagt, der musste sich erstmal setzen. Mhm. Und dann habe ich gesagt so, was wollte der eigentlich mir jetzt erzählen mit dem Film? Ja, ich baue jetzt irgendwie so coole Ikonen auf, weißt schon, wie Jason und Freddy und bla bla bla. Ja, wie die Firefly Family. Ja, und meine Frau, die spielt da halt auch mit und bringt halt die voll coole Stilikone mit, weil die halt die krasseste ist, die alle umbringt und so. Sorry, aber auch die Effekte waren halt so billig und scheiße und naja. Ich schweife ab.
Ein bisschen.
War es das mit deinen Enttäuschungen nachher je?
Ja, das war eigentlich eine böse Enttäuschung, weil der Film ging halt voll in die falsche Richtung. Und vom Rob Zombie kann man sagen, was man will. Mhm. Ja, aber der hat mich in der Hinsicht echt enttäuscht, weil der einfach nur so der Fanbase nachgehumpelt ist, finde ich. Das so, ja,
machen ja viele heute, ne?
Jetzt gebe ich denen halt, was die sehen wollen. Ja, so die Typen, die alle geil, cool umbringen und immer die coolsten sind. Wo ich mir denke, so, das sind das Role Models. Es ist eine Sache, wenn ich irgendwie für Freddy route oder für Jason route. Mhm. Und eine andere Sache ist,
weil es noch so ein bisschen abgehobener ist und so fantastisch in gewissem Sinne, ja.
Ja, genau. Und eine andere Sache, ob du für irgendwelche Typen routest, die einfach Leute foltern, vergewaltigen und so weiter für nix. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, das kann es jetzt auch nicht sein. Also irgendwie, da hatte ich irgendwie mehr Spaß mit Freddy und Jason in den 80ern.
Will schon was heißen.
Ja. Jop, allerdings. Weitere Enttäuschung von dir oder waren das deine Runners-up?
Nö, jetzt fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein, wenn ich abwitchen könnte.
Na gut, mach ich weiter. Ich habe tatsächlich nur zwei. Und das sind halt in dem Sinne eine, wo ich halt nicht sage, oh, das ist ein grauenhafter Film, sie waren halt bloß zu einem gewissen Grad eine Enttäuschung. Der eine ist Men in Black International, wo ich halt wirklich große Hoffnung hatte, basierend auf der Besetzung und den Leuten dahinter. Leider ist es nur so eine halbherzige Angelegenheit geworden. Der Film hatte anscheinend unglaubliche Behind-the-Scenes-Schwierigkeiten, wo der Regisseur mehrfach das Projekt verlassen wollte. Die Schauspieler haben ihre eigenen Autoren angeheuert für die Gags und alle haben irgendwie so alles aneinander vorbeigemacht in irgendeiner Form. Der Film hat ein paar gute Schauwerte, inszeniert die Plätze sehr schön, halt die verschiedenen Orte. Ist halt schön, mal die Men in Black so in Italien und London agieren zu sehen. Die Schauspieler sind gut, weil ich einfach die Schauspieler mag, aber sie haben halt nicht besonders viel Chemie in irgendeiner Form, was so komisch ist, weil die beiden haben so toll funktioniert in Tor 3. Also die Musik ist nach wie vor gut, es ist technisch gut gemacht, man vermisst halt nur praktisch das Alien-Make-up. Letztendlich ist es halt nicht mehr als eine weitere Men-in-Black-Mission. Und wo man halt wirklich sieht, das Konzept könnte funktionieren ohne Tommy Lee Jones und Will Smith. Halt wirklich das Konzept selber könnte einen Film tragen, wenn nur das Drehbuch in irgendeiner Form besser und entschlossener wäre. Hat einer von euch den gesehen?
Nee.
Leider nicht.
Stu hat den mit dir besprochen, das weiß ich.
Also nicht spoilern.
Och, Thilo. Will Smith hat ein Cameo, ja.
Nein, hat er nicht.
Nee, schade, ja.
Hat er nicht. Obwohl technisch gesehen ja, weil man sieht ein Porträt von der Schabenszene im ersten Teil.
Oh, Ecker.
Also quasi halt so als so ein Andenkensporträt an alte Miss
Lecker.
Da ist Will Smith drauf. Aber ja, das ist halt auch schon alles. Die andere Enttäuschung, damit werde ich vielleicht viele anpissen, aber mich interessiert das ein Dreck. Godzilla, King of the Monsters.
Oh, ja.
Ich bin kein wirklicher Godzilla-Fan in irgendeiner Form. Ich kenne mich dann nicht gut aus. Ich habe halt nur ein paar der Filme gesehen. Aber ich war einigermaßen gehypt wegen des Regisseurs. Michael Dougherty, welcher einen meiner Lieblingsfilme aus einem der Vorjahre gemacht hat, Krampus. Und ich dachte mir, hey, der Typ kann diesem Film garantiert mehr Persönlichkeit verleihen als so ein Langweiler wie Gareth Edwards. Was herausgekommen ist, ist ein konfuses Chaos, wo man merkt, wenn man einem kreativen Typ ein Megabudget gibt, ist das nicht immer die beste Wahl. Denn Doherty hat jegliche Kontrolle verloren, schmeißt alles auf die Leinwand und achtet nicht mal darauf, was in irgendeiner Form kleben bleibt. Der Film ist kompletter Overload. Die Action ist nicht gut gefilmt, was seltsam ist, weil alles digital ist. Da sollte man meinen, die hätten bessere Kameraführung. Viel zu nah dran, es ist alles viel zu überwältigend. Alles wird bedeckt von Schnee und Regen und Blitzgewitter, wann immer Ghidorah on screen ist. Die Menschen sind vollkommen verschenkt. Die gesamte Castlist ist verschenkt. Und das sind geniale Schauspieler, die sie da haben. Ja. Absolut großartig.
Mhm. Bryan Cranston?
Naja, ich meine, Bryan Cranston war im ersten Teil und der war da auch verschwendet, ja.
Hier war Charles Dance, aber der spielt gern mal in Scheiße mit.
Ach, ja. Charles Dance ist hier auch halt nicht der Rede wert. Das ist halt wirklich komplett. Aber so viele tolle Leute und so ziemlich alle, eigentlich ja alle sind verschwendet. Godzilla ist wieder nur ein Nachgedanke, hat hier wirklich auch nicht so viel zu tun. Halt, ich höre von den ganzen, ich habe so ein furchtbares Fremdschämen-Video gesehen, wo halt jemand mitgefilmt hat, wie irgendwelche Fans den gucken im Kino und die jubeln jedes Mal, wenn auch nur irgendeine Spur von einem Monster im Bild ist. Es ist so peinlich. Und halt von wegen anscheinend immer nur diese ganzen Leute, die den Film abfeiern, die wollen nur hohle Action, gut meinetwegen, für den, der es mag. Ich kann mich auch für hohle Action begeistern, aber ich hätte gern gut gefilmte Action und noch irgendwelche Charaktere, an die ich mich binden kann. Aber stattdessen bekommen wir hier die dümmste Umweltmessage ever von der Latz geknallt. Halt wirklich, ich habe noch nie etwas Blöderes gesehen. Dieses Drehbuch, dieser Plot ist so eine Scheiße. Die Visuals sind gut, wenn man sie sehen kann. Der Score von Bear McCreary ist einer der besten des Jahres. Fantastische Musik. Und die Szene mit Rodan, wenn er erwacht und dann ein paar Jets niedermäht, die war gut. Die war gut gefilmt, die hat Spaß gemacht. Der ganze Rest ist unterwältigend, zu viel. Ich hatte furchtbare Kopfschmerzen am Ende und ich wollte nur nach Hause.
Okay, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ich wurde auch reingeschleppt in den Film von einem Kumpel, der absoluter Godzilla super Fan ist, der sogar in Tokio in dem Godzilla Store war und mir eine kleine Godzilla Figur sogar mitgebracht hat aus dem Original Tokio Godzilla Store. Und der hat gemeint, er hat den Film total gefeiert, weil der Film einfach genau das macht, was er erwartet hat. Und ja, du erwartest da keinen guten Plot. Schau mal die Godzilla-Filme von den 70er Jahren an. Entschuldigung, aber wenn du Godzilla-Fan bist, dann musst du ja nicht viel erwarten. Du erwartest ja auch nicht, wenn du Zombie-Fan bist und die Lucio Fulci-Filme liebst aus den 70ern, da erwartest du ja auch nicht irgendwie ein geiles Drehbuch und tolle Dialoge oder was weiß ich. Er hat gesagt, dass da ist genau alles dabei gewesen, was ihn geflasht hat. Ja, da waren halt die Monster-Action und mehr wollte er eigentlich gar nicht haben. Und deswegen fand er den Film geil und deswegen kann ich das auch nachvollziehen.
Ja, bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das auch halt. Ich kann mich für hohle Action auch begeistern in irgendeiner Form, aber ich möchte gut gefilmte Action und ich möchte, wenn ich schon gutes, ich meine, ich erwarte kein Shakespeare, wenn ich in sowas gehe, aber ich erwarte einen Plot, der Sinn ergibt, der in irgendeiner Form schlüssig ist. Charaktere, mit denen man irgendwie mitfiebern kann.
Entschuldige, bei Godzilla?
Ja, aber nee, natürlich die späteren wurden dann halt totaler Trash, aber die funktionieren innerhalb der
Godzilla
Welt.
Godzilla versus Frankenstein.
Aber die funktionieren innerhalb der Welt ihres Films in irgendeiner Form.
Ja, Shin Godzilla ist ein positives Beispiel.
Ja, oder auch der Original-Godzilla, wo es nicht wirklich um den Plot geht, sondern halt um die Message, um das Konzept selber. Und das kann man dann auch absolut verstehen.
Message sogar bei Godzilla.
Ja, ich meine, Godzilla war ja symbolisch für Atombombe, ja, das ganze Zeug. Und das ist ja auch alles schön und gut. Und dieser Film hier versucht irgendwie, das beides zu verbinden, diese Trash-Seite und gleichzeitig irgendwie dieser ernsthaft düstere, kataklysmische Blockbuster. Und das funktioniert beides nicht. Es clasht mehr ineinander als die Monster on screen.
Okay, da hat es für dich nicht funktioniert, aber wie gesagt, also ich bin auch überhaupt kein Fan von diesen Creature Features und ich war da drin und gut, ich habe dann meinen Nachos gefressen und habe mir das angeschaut und naja, fand es ganz nett und mein Kumpel hat es halt total gefeiert, der hat gesagt, genau das will ich sehen.
Ja, gut. Ja.
Also deswegen muss ich sagen, hat der Film einfach seine Berechtigung.
Ja, ein gewiss. Ich meine, mir hat es einen tollen Score gegeben. Eine meiner Lieblingskritiken dieses Jahr.
Da siehst du mal.
Ja, klar, natürlich. Jeder Film kann in irgendeiner Form etwas Gutes.
Zumindest zu guter Musik stumpf rumgewalzt. Ist ja auch was.
Ne? Ja, immerhin das. Ja, aber das war's mit meinen Enttäuschungen. Ich habe nicht irgendwie erwartet, oh, das wird irgendwie das Beste aller. Ich habe in irgendeiner Form nur erwartet, unterhalten zu werden. Und der Film hat mich nicht unterhalten.
Du hast gedacht, Godzilla wird endlich irgendwie fürs Feuilleton.
Ich dachte halt eher, irgendwann kommt Nick Fury. Also ich war total enttäuscht nach dem Abspann, dass da.
Ja, siehst. Ja, wie gesagt.
Und es gab bestimmt kein. Ja, doch, es gab bestimmt eine Post-Credit-Szene zu.
Gab es.
Man muss immer an die Zielgruppe denken.
Man muss aber die Zielgruppe.
So wie du bei 3 Ausrufezeichen, ne?
Ah, oh, da sind wir schon wieder beim nächsten Film.
Ja, aber vorher bin ich noch dran.
Ja, genau. Ja. Was sind deine Enttäuschungen, Dominik?
Meine Enttäuschung, ich fange mal wieder an mit einem Netflix-Film und zwar, also schlecht ist der nicht gewesen, aber doch irgendwie eine Enttäuschung, wo ich ihn auch dann nochmal gesehen habe, und zwar der Breaking Bad-Film El Camino.
Oh, okay, nicht spoilern, noch nicht gesehen.
Nee, kann man ehrlich gesagt nicht großartig spoilern. Der ist, du wirst jetzt schon ungefähr wissen, worum das geht, Thilo, ne? Also das hat Jesse Pinkman.
Also ich habe Breaking Bad sämtliche Folgen gesehen.
Ja, also Jesse Pinkman wird ja in den Fokus gerückt von dem Film und ja, es funktioniert leider nicht und der ganze Film, der ringt irgendwie für mich 130 Minuten darum, halt relevant zu sein, und am Ende gesteht er sich ein, dass er eigentlich nicht wirklich relevant ist. Er ist okay, er ist ein ganz netter Nachklapp, der aber irgendwie 6 Jahre im Verzug kam, und es ist auch unglaublich schwer, da wieder reinzukommen, wenn man jetzt Breaking Bad nicht mehr ganz so präsent hat, was ein Großteil der Zuschauerschaft abdecken dürfte. Könnt gerne in unsere Besprechung reinhören, war eine sehr schöne Besprechung, haben wir bestimmt eine Stunde über El Camino gesprochen, zu viert, ja, war eher eine Enttäuschung. Dann habe ich noch einen Film, der war auch eine Enttäuschung und auch vom Fantasy-Filmfest, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Thilo, Light of My Life, die Regiearbeit von Casey Affleck.
Ja, habe ich gesehen.
Oh.
Ja, war für mich tatsächlich auch eine ziemliche Enttäuschung.
Warum hattest du Erwartungen?
Weil ich durchaus neugierig war auf Casey Affleck als Regisseur und weil ich Endzeitfilme einfach mag. Und man hätte. Okay.
Und gerade deshalb hat mir der Film eigentlich gefallen.
Okay. Weil für mich.
Er ist unglaublich langsam.
Oh ja.
Ich meine, wenn man sich überlegt, dass die ersten, glaube ich, 15 gefühlten Minuten nur davon handeln, wie er eine erfundene Gute-Nacht-Geschichte erzählt.
Ja, furchtbar, ja, furchtbar.
Aber also dieses Grundsetting fand ich erstmal seit Children of Men richtig krass, von wegen, dass es einfach keine Frauen mehr gibt. Und er sie dann, also seine Tochter, dann irgendwie beschützen muss und das ganz schleichend immer kommt, diese Bedrohung. Und wenn die mal stattfindet, dann wird sie auch richtig krass. Also was ja am Ende so kulminiert ein bisschen. Mhm. Deswegen hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Aber ich verstehe auch vollkommen jeden, der sagt, er kann damit nichts anfangen.
Also für mich war der Knackpunkt einfach, ich weiß nicht, hast du The Road gesehen mit Viggo Mortensen?
Ja.
Der ist extrem ähnlich. Also sogar die Erzählweise.
Absolut.
Die Erzählweise ist hier ähnlich. Auch mit der toten Frau in Rückblenden und so ein Zeugs. Und man hatte auch den Eindruck, also Potenzial hatte das Ganze. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat es auch einen sehr faden Nachgeschmack hinterlassen, dass sich Casey Affleck hier auch so ein bisschen als Vater des Jahres hinstellen will, nachdem er ja ziemlich in Verruf geraten ist. Und auch, dass dann, dass er, also er hat das Ding auch geschrieben und dass er halt ein, also, weißt du, erst hat er irgendwie MeToo-Vorwürfe und dann schreibt er einen Film, in dem sämtliche Frauen ausgestorben sind. Also, das hinterlässt einen merkwürdigen Nachgeschmack.
Symbolism!
Ich fand den nicht total scheiße. Die Jungschauspielerin fand ich unglaublich gut mit ihm zusammen, aber der Film, der war irgendwie auch zu verliebt in sich selbst, hatte ich den Eindruck. Also, total scheiße fand ich den nicht. Ich kann auch verstehen, wenn man was an dem mochte, der war halt für mich, ja, The Road in schlechter. einfach. Also der hat so viele Parallelen zu The Road, das ist unglaublich.
Ja, das stimmt.
Unglaublich.
Und ich kann, wie gesagt, völlig nachvollziehen, wenn Leute mit dem Film nichts anfangen können, aber ich, wie gesagt, ich habe den im Fantasy Filmfest mit der Dauerkarte einfach so der Flatrate gesehen und insofern hat er mich nicht enttäuscht und hat mich nicht dazu gedrängt zu sagen, das war jetzt verschwendete Lebenszeit, sondern wie gesagt, der ist halt sehr langsam, sehr elegisch und ich fand einfach diese Grundprämisse, also die ja wirklich beängstigend ist, hat er gut rübergebracht.
Ja, er macht halt nicht viel daraus, so rein plottechnisch, aber das liegt vielleicht auch daran, also ich mag so Szenarien, aber ich bin auf der anderen Seite dann irgendwie vielleicht doch zu sehr Plotfetischist. Ich weiß es nicht.
Also ich meine, klar, es ist kein Children of Men gewesen, der so ein bisschen ähnlich in die Kerbe haut und der war natürlich um Längen besser.
Ja. Ja, und auch The Road halt, ne, von Joe Hill Code.
The Road fand ich jetzt auch besser, es ist ja im Grunde alles schon auch mal da gewesen und schon mal gesehen und der Film, der ist halt wirklich schwierig in gewisser Weise, weil er so unglaublich langsam ist und sich so viel Zeit lässt, aber ich fand einfach diese Grundprämisse, wo sie da sich dann auch niederlassen bei diesen Leuten und du weißt nicht, kann man denen trauen und so, da war diese Bedrohung im Hintergrund immer da und dann bricht sie irgendwann los und das fand ich eigentlich gut. Aber ich, wie gesagt, ich kann völlig nachvollziehen, dass Leute mit dem Film nichts anfangen können.
Tja, was kann man dazu sagen als Hit the Road, Casey? Don't you come back no more.
Ich habe noch einen Netflix-Film, den ich kurz ansprechen möchte. Der kam Anfang des Jahres raus, war riesiger Hype. Erst von wegen, da kommt endlich mal ein guter Film auf Netflix. Und dann auch noch von dem Regisseur, der vorher Nightcrawler gemacht hat. Die Kunst des toten Mannes im Original Velvet Buzzsaw. Ein unglaublich kruder Quatsch zwischen Thriller, Giallo und ja, irgendwie teilweise schon Satire, funktioniert alles nicht so wirklich. Ein Jake Gyllenhaal, der jetzt nicht schlecht ist, aber auch nicht so wirklich überzeugen konnte, also längst nicht so wie in Nightcrawler. Ja.
Oder in Spider-Man Far From Home.
Ja, da habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. und ja, also auch schon wirklich eine Enttäuschung, weil die Trailer sahen unglaublich gut aus. Es wirkte halt mal nach was anderem und der schien halt sehr eine Kerbe zu schlagen, halt auch mit Jake Gyllenhaal, wenn auch nur in der Nebenrolle damals hier. Nocturnal Animals, da hatte ich eigentlich so die Hoffnung, dass der eher in die Richtung geht.
Oh, den fand ich gut, Nocturnal Animals.
Wollte er auch, ist halt so stilistisch sehr ähnlich, aber der Film ist halt auch ein bisschen selbstbesoffen tatsächlich und es ist sehr schade, weil wäre halt auch wieder Potenzial da gewesen. Und dann habe ich noch einen Flop, den ich nachschieben muss.
Okay.
Und zwar eine Dokumentation, die ich mit dem lieben Kollegen Christopher auseinandergenommen habe, die auf den schönen Namen Becoming Animal hört.
Was ist das?
Das ist eine Doku von einem Naturforscher, der einen Naturspiritualisten durch die Walachei begleitet, wie er sich auf Berge stellt, die Arme ausbreitet und sich vorstellt, er wäre ein Vogel.
Springt er?
Und das Ganze wirkt wie so ein verunglückter Terrence Malick-Abklatsch.
Oh Gott.
Von jemanden, der irgendwie noch so von Woodstock ein bisschen drauf ist anscheinend bis heute. Und vor allem das Schlimme ist, wir haben uns dann am Ende der Review wirklich da offen drüber lustig gemacht, der Film ist praktisch ASMR the Movie. Also wir haben da wirklich dann irgendwie so minutenlange Einstellungen von fließendem Wasser und dann hörst du im Hintergrund ihm wirklich the water is floating and everything floats and everything in every creature around in this world just flows and we have to be quiet
down here, Georgie.
Ja, das ist bei Doku-Filmen halt immer auch so ein Problem, dass man manchmal denkt so, Leute, was macht ihr da eigentlich?
Steht da auf dem Gipfel und schreit, krah, krah.
Nee, das nicht. Das wäre unterhaltsam gewesen. Es gibt dann irgendwann so eine Stelle, wo er irgendwie Fell auf eine Kamera gebunden hat und dann irgendwie visualisieren will, dass jetzt irgendwie ein Vogel fliegt oder so. Es ist einfach nur rudeste Scheiße. Und wir haben uns, also das ist am Ende unser Reviews, das ist ganz spontan entstanden. Wir haben uns dann wirklich so ein ASMR-Manier, haben wir uns halt aus dem Podcast verabschiedet. Ich habe dann einfach hier, also wir haben dann irgendwie improvisiert. Ich habe hier irgendwie mit einer Quittung rumgeraschelt und so eine Scheiße. Das hat leider kaum einer gehört, aber das war auch eine glorreiche Besprechung. Es ist sehr interessant, die beschissensten Filme haben immer die besten Besprechungen. Also der war wirklich ein Haufen Scheiße, der Film, wirklich. Also so ein pseudo-esoterischer New-Age-Scheiß, den ich wirklich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Als hätte jemand Terrence Malick und Darren Aronofsky besoffen gemacht und ihnen sämtliches Talent geklaut, wirklich.
Oh Mann.
Okay. Ja, gerade bei Dokus kommt so viel Müll raus teilweise, das ist ja nicht mehr ertragbar.
Ja.
Sag mal, dürfen wir auch über Filme sprechen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ins Kino kamen?
Klar.
Dieses
Hauptsache,
Jahr?
Hauptsache, sie waren 2019 Sachen.
Weil da ist mir noch was eingefallen. Der gröbste Murks, den ich gesehen habe, war Escape Plan 2.
Oh, es gibt doch sogar schon Teil 3.
Ja, jetzt gibt's schon Teil 3. Ja. Und der zweite Teil, also ich wollte so ein Double-Feature machen, also habe ich auch gemacht, den ersten mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, das muss man ja erstmal erwähnen. Der hat echt Spaß gemacht. Klar ist der irgendwie auch nicht wirklich schlüssig und bla bla bla. Und der zweite Teil, das war einfach nur also ich habe selten so einen Murks gesehen. Das gibt es gar nicht. Ich habe mir gedacht so, was soll das? Und Sylvester Stallone natürlich auf dem Cover drauf, der 15 Minuten zu sehen ist. Und David Bautista, den sie einfach nur irgendwie reingeschnitten haben.
Habe ich auch gehört.
Und ich denke mir so, was sollte das? Was war das für ein unglaublicher Scheißmurks? Wie kann man sowas fabrizieren? Also ich wollte wirklich meine Lebenszeit wieder zurückhaben und das habe ich bis selten bei Filmen.
Der kam im Ausland schon früher raus. Der war auf jeden Fall auf Matthew Bucks Worst Liste von letztem Jahr. Das hatte ich gesehen, die Liste, ja. Gott, schlimm.
Was für ein Bullshit, echt.
Oh je.
Also den möchte ich nochmal erwähnen, weil Finger weg, Leute. Wenn euch der erste Teil gefallen hat, schön, aber schaut den zweiten bitte nicht an. Der ist so unglaublich scheiße.
Aber was, vielleicht ist Teil 3 besser?
Der soll angeblich nicht ganz, also verhält sich wahrscheinlich so wie Starship Troopers 2:3.
Ja. Oder die Universal Soldier-Reihe.
Ja, genau. Das ist sehr gut.
Wobei Teil 4 ist großartig.
Ja, siehst du mal. Ja, irgendwann kam mir wieder ein guter Teil raus. So ist ja nicht. Also.
Das sind die Fast and Furious unter den Trash-Reihen eigentlich.
Genau. Ich dachte öfter mal, dass.
Naja, aber das wollte ich nochmal erwähnen, weil der hat mich so unglaublich aufgeregt, der Film.
Okay.
Das gibt's gar nicht.
Was denn noch alles für Sachen ausgegraben werden letztendlich?
Wahnsinn, ja.
Haben wir eigentlich auch eine. Haben wir eine Sektion irgendwie auch für Geheimtipps oder Überraschungen vielleicht?
Ja, genau, deshalb, dazu wollte ich halt eben kommen. Sachen, die uns überrascht haben.
Ja.
Und zwar in positiver Hinsicht. Das wäre jetzt die nächste.
Mhm.
Dann fang bitte mal an, Thilo. Gab es irgendetwas, das dich überrascht hat? Wo wir von vornherein dachten, das wird nichts oder da zweifle ich doch dran oder ich habe überhaupt keine Erwartungen oder wurden die in irgendeiner Form übertroffen?
Ich hatte so ein paar Sachen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und dann mich sehr positiv überrascht haben. Das war zum Beispiel Kursk, der Film, Thomas Winterberg.
Mhm.
Der kam von der Kritik nicht so ganz gut an, aber mir hat er sehr gut gefallen. Vor allem, weil Matthias Schweighöfer sofort drauf geht. Ja. Da habe ich der netten Dame vom Verleih dann auch erzählt, so ich wäre fast rückwärts wieder raus, als ich den gesehen habe. Hat sie gemeint, ja, aber der steckt so ekelhaft. Hat sie auch gemeint.
So eine Triggerwarnung extra für Thilo.
Ja, genau. Und ansonsten fand ich den Film eigentlich sehr gut. Also ich mag so U-Boot-Filme. Das Boot ist einer meiner Lieblingsfilme und der hat das eigentlich ganz gut gemacht und das Ganze ganz gut rübergebracht, was so man gar nicht wusste auch, was damals passiert ist, so als die Sowjetunion kollabiert ist, so Post-Tschernobyl-Zeit eigentlich. Mhm. Deswegen fand ich den ganz gut. Official Secrets habe ich gesehen in der Presse und der hat mich sehr, sehr fasziniert. ein großartiger Film eben über diese Zeit, als es darum ging, den Irak zu invasieren und die Geheimdienste versucht haben, da irgendwie eine Rückendeckung von der UN zu kriegen, um den Irak zu invasieren. Mhm. Und der hat mich sehr, sehr fasziniert, weil der sehr geradlinig und sehr ruhig war. Das hat man gesehen, dass das, wie gesagt, wenn man heute Donald Trump im Amt sieht, dann wirkt das fast schon ein bisschen harmlos. Aber damals war George W. Bush an der Macht und der mit Tony Blair das quasi ja versucht hat, eine Rückendeckung zu kriegen. Da hat man gesehen, wie das hinter den Kulissen ablief für den kleinen Mann oder die kleine Frau in dem Fall. Mhm. Der hat mich sehr, sehr fasziniert, der Film. Keira Knightley wirklich sehr schön gespielt, auch mal Mut zur Hässlichkeit ein bisschen gebracht. Ja, ja. Und ansonsten eine Überraschung für mich war auch tatsächlich die drei Ausrufezeichen. Da ist mir jetzt ein Thema. Ja. Mhm. Wer wollte dazu noch was sagen?
Eigentlich keiner. Also ich habe nicht gesehen und Lasse, glaube ich, auch nicht.
Nee, genau, aber ich hatte ja die Folge mit dir, oder?
Genau, genau.
Ach so, ja, genau.
Die habe ich geschnitten.
Ja. Das mir doch so yay, gut. Dann haben wir doch alle was gemeinsam.
Genau,
hier.
Ja.
Ja.
Ja, ich höre nahezu jeden Cast, deswegen.
Also das war für mich halt einfach eine Überraschung, weil ich mir von dem gar nichts erwartet habe, weil ich halt auch nicht die Zielgruppe bin. Mhm. Und deswegen bin ich da rein und habe gesagt, so, okay, jetzt tue ich mir das mal an und war dann eigentlich relativ angetan von einem Film, der echt gut produziert war, von Christian Becker auch, und wo ich mir gedacht habe, ja, so sollten eigentlich Kinderfilme heutzutage sein. Ja,
yeah. Also. Na, wunderbar. Na gut, meine Überraschungsliste ist kurz, denn da gibt es nur zwei. Einmal war ich doch einigermaßen positiv überrascht von Angry Birds 2.
What?
Haben wir den Cast gemacht, ja, ja. Hm.
Der Cast war sehr lustig.
Ja, der war schön.
Ich meine, es ist kein besonders guter Film, aber es ist halt schon doch interessant, wie viel Mühe sie in die Animation stecken und wie viel Kreativität in einige der Gags. Das hatte ich dann doch so nicht gedacht. Ich dachte, das wird einfach ein noch mieserer Cash-Grab, obwohl ich halt den ersten auch nicht hasse, aber halt besonders gut ist er auch nicht, hat auch ein paar gute Gags, das war's. Aber naja, davon war ich halt überrascht, auch von einigen Charakteren, wie nett die angelegt waren und so. Es gibt einige gute Gags dort. Die andere Überraschung, weil das ist ein Film, von dem ich gar nichts erwartet hatte, war Joker. Zudem habe ich nicht so viel zu sagen, weil jeder Tag, der vergeht seit der Sichtung, da entdecke ich mehr Probleme. Letztendlich aber doch muss ich sagen, ich fand ihn beim Gucken ausgesprochen mehr als solide. Wundervolle Performance, einige wirklich starke Szenen, letztendlich etwas ziellos. Ich weiß nicht genau, ob der Film selber genau weiß, was er will, was er aussagen will oder ob er überhaupt etwas gezielt aussagen will. Es kommt mir vor, wie MJ Borman von Red Letter Media hat ihn perfekt beschrieben als Baby's First Taxi Driver, weil es halt einfach wirkt wie so ein Teenager-Anarchist, der kein Ziel hat. Mhm. Letztendlich aber doch hat er für mich beim Gucken funktioniert und das war für mich eine positive Überraschung. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Besprechung ever von Joker hier in dieser Runde.
Eine Frage von mir, hat er dich die Tage danach noch beschäftigt?
Ja, nur so ein klein bisschen, ja. Also wo ich dann eher so ein bisschen Sachen auseinander gepflückt habe, wo ich dachte, ah, das hier irgendwie, und dieses und so, aber halt.
Wir kommen noch zu dem
siehste.
Film.
Aber gut, das war's.
Also ich glaube, das ist dann wirklich ein Qualitätsmerkmal für einen Film.
Das war's bei meiner Überraschung. Eine Überraschung gäbe es noch, die hebe ich mir aber für die Tops auf, weil das mich doch dann in gewissem Sinne ein bisschen überrascht hat. Aber dazu kommen wir dann. Das war's von mir. Dom, wie ist bei dir?
Ja, ich habe eine Überraschung, die noch gar nicht lange zurückliegt, und zwar der Film Alles außergewöhnlich von dem Regie-Duo von Ziemlich beste Freunde. Ein Film, der auch auf einer wahren Begebenheit basiert, nämlich
ein französischer Film?
Genau, ein französischer Film mit Vincent Cassel in der Hauptrolle.
Oh.
Und ich kann es nur mal sagen, ich bin ziemlich beste Freunde, kann ich überhaupt nicht leiden.
Oh.
Und ich hatte absolut keine Erwartungen an diesen Film und war sehr, 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 sehr positiv überrascht. Das ist ein wirklich schöner, wichtiger Film, den sich viele ansehen sollten. Für mich ist es tatsächlich der bessere Ziemlich beste Freunde. Man darf hier allerdings keinen erwarten. Also es ist Also er wird als Komödie klassifiziert, es ist ein waschechtes Drama. Ich kann kurz umreißen, worum es geht. Da ist halt die Arbeit eines gemeinnützigen Vereins, den Vincent Cassel gegründet hat, und zugleich arbeitet er mit jemandem zusammen, der Jugendliche halt wieder in die Spur führt. Und so kommt es dann eben, dass diese Jugendlichen autistische oder auffällige Klienten halt betreuen und begleiten. Und das ist ganz, ganz großartig erzählt, sehr einfühlsam, mit einem tollen Hauptdarsteller, der hier förmlich ein Fels in der Brandung ist, Vincent Cassel. Reda Kateb auch sehr toll als ein Co-Schauspieler. Vor allem sehr schön, dass man Laienschauspieler genommen hat, tatsächlich für die Autisten. Das kommt unglaublich authentisch rüber. Dieser Film ist in weiten, weiten, weiten Teilen befreit von Kitsch in meinen Augen. Also wirklich richtig schön. Dann habe ich noch, was hatte ich denn noch? Ja, das ist eigentlich eher ein Geheimtipp, würde ich jetzt sagen. Ach, weißt du was? Ich schieb noch einen meiner Flops hinterher.
Oh, Jesus.
Ich hab noch einen vergessen. Es tut mir leid. Das war eine negative Überraschung. Und zwar, ich wurde ganz kurzfristig eingeladen zu einer Sneak Preview vom Film Little Monsters. Eine Zombie-Komödie aus Australien mit Lupita Nyong'o in der Hauptrolle.
Ach, das Ding!
Ich hatte vorher eigentlich relativ Positives gehört, genau. Und ja, dann kam ich halt in die Sneak, ich musste nichts bezahlen. Da war noch irgendwie vorher ein Gewinnspiel, wo ich so noch einmal Popcorn gewonnen habe. Also ich habe wirklich keinen Penny an dem Abend ausgegeben. Und ich bin auch froh, denn der Film war absolute Grütze. Also das ist eine verkappte Rom-Com, die sich als Zombie-Film tarnt und sich eigentlich anderthalb Stunden auf zwei immer gleichen Gags ausruht, die eigentlich auch nicht irgendwie variiert werden. Also es geht einfach nur darum, dass irgendwie eine Kindergärtnerin mit so einem Typen, der sie eigentlich die ganze Zeit nur angraben will, in so einen Freizeitpark geht mit den Kindern und dann bricht eine Zombie-Apokalypse aus und sie müssen den Kindern halt irgendwie, ja, das ist alles lustig, das ist alles Spiel. Und das zieht der Film halt 90 Minuten durch und es wird einfach auch nicht lustiger, je öfter man auf diesem Gag irgendwie rumreitet.
Also wie bisschen Das Leben ist schön von Roberto Benigni oder was?
Ja, vom Konzept her eigentlich schon, nur halt in Scheiße.
Und es gibt ja auch Leute, die den Benigni-Film verschreien, also
Ja, das stimmt auch.
Ja, den kann man auch verschreien, aber es ist trotzdem, also lieber gucke ich mir den als nochmal Making Monsters, Little Monsters. Vor allem, ich habe mich wirklich für das Publikum um mich herum, habe ich mich fremdgeschämt am laufenden Band. Und es war wirklich, also ich bin jemand, der wirklich empfindlich ist gegen Handys im Kino, ja. Aber bei dem Film war ich zum ersten Mal, hatte ich wirklich den Drang, mein Smartphone rauszuholen und gegen diesen Film damit zu protestieren, weil ich den wirklich so scheiße fand. Auch eine sehr schöne Besprechung wieder geworden mit dem Kollegen Christopher dazu, der den auch gesehen hat.
Okay.
Als du den Titel gesagt hast, dachte ich, du meintest erst Ugly Dolls.
Nee, den hat Andy Papelitzki, glaube ich, gesehen. Und der soll jetzt auch nicht so der Renner gewesen sein.
Nee, natürlich nicht. Aber halt von wegen, das sind so ähnliche Titel einfach. Deshalb dachte ich kurz.
Gut, ich musste, es ist so schlimm, dass ich hier, aber das, also wenn ich jetzt nochmal damit ankomme, der Witz hier wirklich zum Running Gag erhoben, jetzt glaube ich, dass ich immer noch Flops nachschiebe.
Verstehe.
Sorry.
Gut, scheint dann auch mit den Überraschungen zu Ende zu sein. Beenden wir diesen Podcast, also noch nicht ganz, aber halt, wir beenden ihn auf einer High Note und zwar mit unseren Tops. Was waren einige, bitte nicht alle nennen, aber halt euch ein bisschen beschränken hier und da, was waren denn einige eurer Tops und auf welche wollt ihr etwas näher eingehen. Tilo, du fängst wie immer an.
Ja, also für mich war tatsächlich wieder das Fantasy-Filmfest ein absoluter Top dieses Jahr. Also hätte ich selber auch gar nicht mehr so erwartet. Durfte ja auch diesmal ein Interview machen mit dem Rainer Stephan, dem Initiator.
Mhm.
Und insofern war das auch wieder ein Highlight. Und klar, da waren viele Filme, ein paar haben wir schon besprochen, die waren so, ja, geht so. Waren aber viele Filme, die einfach gut waren und es waren ein paar Filme, wo ich gesagt habe, wow, geil, und da hat sich das wieder gelohnt, eine Dauerkarte zu kaufen, und deswegen war das für mich ein absolutes Highlight mal wieder und ich freue mich schon auf die Fantasy Filmfest White Nights, die jetzt im Januar wieder stattfinden. Und ansonsten war ein tatsächliches Highlight der letzte Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood, von dem ich mir jetzt auch gar nicht so viel erwartet hätte, der mich aber dann doch einigermaßen geflasht hat. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, der Typ ist einfach ja immer noch fähig, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit seinen Filmen. Und deswegen war das für mich ein absolutes Highlight.
Ich hätte noch eine Frage. Hast du beim Fantasy Filmfest diesen Film mit Eddie Marson gesehen? Feedback?
Ja.
Den mochte ich nämlich auch sehr gern.
Ja, der war aber bei mir auch nur so unter ganz nett, aber muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal schauen.
Nee, also so, solide fand ich den. Schauspielerisch war der schon ziemlich gut, also auch von Paul Anderson.
Ja, also ich mag Eddie Marson inzwischen auch wahnsinnig gerne, also so seit Ray Donovan und so, muss man sagen, ist es ein absoluter klasse Schauspieler, der eben gerade in solchen Rollen brilliert. Und in dem Film war auch völlig top besetzt und der Film ist absolut sehenswert, gerade für mich als so alten Radiomenschen war das halt richtig geil mal anzuschauen.
Stimmt.
Ja, ja, also das Setting in diesem Radiostudio, aber ja, im Endeffekt habe ich mir auch gedacht, ja, hätte man auch mehr draus machen können.
Ja, okay. Ja, stimmt schon. Also ich fand den natürlich, ich habe ihn bei Movie Break besprochen, habe ich ihm, ja, weiß nicht, was habe ich gegeben, 7. Also ich fand den grundsolide tatsächlich.
Ja, genau.
Ist so eine richtig schöne Perle, die man halt durchs Fantasy-Filmfest dann irgendwie für sich entdecken kann, ne?
Genau. Das ist auch für so einen DVD-Abend ein richtig guter Film. Ja. Aber es war jetzt kein Meilenstein.
Nee, natürlich nicht. Ich fand den, also ist ein kleiner Geheimtipp, finde ich halt.
Genau, ne? Ja, so sehe ich das auch.
Gut.
Na dann, noch irgendwelche Tops von dir?
Eins würde ich tatsächlich noch erwähnen, das lief, glaube ich, an den Fantasy Filmfesten Nights dieses Jahr, One Cut of the Dead.
Ah! Von dem habe ich erst vor kurzem gehört und ich habe gehört, man sollte nicht zu viel irgendwie verraten, weil der hat mich ehrlich gesagt auch neugierig gemacht jetzt.
Da sollte man überhaupt nichts erzählen, den sollte man sich einfach anschauen und das ist eine richtige Perle gewesen. Das war eine richtige Genreperle. Klar, im Publikum, als wir beim Fantasy Filmfest gesessen sind, hat man natürlich ein bisschen was erfahren, aber da saßen alle drin und nachdem so der Film ist so zweigeteilt, nachdem der erste Teil so vorbei war, saßen alle drin, haben sich angeschaut, so, what the fuck, was ist jetzt los?
Geil.
Und, so. Und dann ging's nochmal neu los und also eine irre geile Geschichte und richtig geil originell mal erzählt. Also den kann ich wirklich empfehlen.
Ich freue mich drauf, weil ich habe die Schnauze voll von Zombies. Aber ich habe dann plötzlich halt Stimmen gehört, wo ich dachte, oh, das klingt dann aber doch interessant. Und ich weiß nicht mehr als das, was du mir jetzt eigentlich auch im Prinzip erzählt hast. Und so soll's auch bleiben. Dem werde ich auf jeden Fall einen Shot geben. Vielen Dank dafür.
Ja, wirklich, weil gerade wenn du nicht, wenn du auf Zombie stehst, sondern wenn du auf Filme stehst,
ja,
ist der einfach so dermaßen originell und mit Herzblut gemacht. Und ich habe mir gedacht, diese Drehbuchautoren, die müssen sich das Gehirn so verknotet haben, das darzustellen. Und ich war einfach weggeblasen.
Ich habe leider euren Podcast geschnitten und weiß schon sehr viel über diesen Film, aber es ist schon relativ lange her.
Ja, wir haben die Spoiler-Section gehabt.
Genau. Ja, genau. Aber es ist schon lange her und ich habe mir nicht nochmal angehört. Deswegen, ich freue mich auch sehr auf den. Also über den höre ich wirklich nur Gutes.
Ja.
Ja,
ist generell auffällig mit dem asiatischen Kino dieses Jahr, ne?
Aber dem wurde ja anscheinend irgendwie das Rampenlicht geklaut von Red Dead Don't Die, habe ich das Gefühl. Über den haben mehr Leute geredet.
Ja, weil der halt auch einer breiteren Öffentlichkeit halt auch bekannter ist. Ne?
Das stimmt natürlich halt. Es ist amerikanisch und mit diesen ganzen Stars drin, das ist klar. Aber halt
so der ist nicht so toll angekommen, eigentlich, Red Dead Don't Die.
Also eben, so viel ich halt weiß, war One Cut of Red Dead der bessere Film. Aber halt, ja.
Das ist halt ein Japaner und aus Japan kamen jetzt in letzter Zeit nicht so viel. Die meisten Sachen kommen aus Korea, über die geredet, wie Parasite und so. Aber da war auch beim Fantasy Filmfest waren unglaublich tolle Sachen aus Korea teilweise dabei.
Ja, Burning muss man hier auch mal erwähnen. Ne?
Also the Gangster, the Cop and the Devil, glaube ich, ist der. Also da waren richtig, richtig geile Sachen dabei.
Okay. Ja, ich habe leider Parasite nicht gesehen. Ich habe Burning auch noch nicht gesehen, der liegt jetzt hier.
Ja, bei mir sind bestimmte Sachen halt so viele Sachen, die ich halt vielleicht gerne sehen wollte, aber aus finanziellen oder anderen Gründen verpasst habe.
The Pile of Shame.
Ja, ja, genau, Pile of Shame wäre vielleicht auch irgendwie so eine Rubrik. Frozen 2 wäre auf dieser Liste.
Ja, ja.
Short das Schaf. Und,
genau.
Oh, Short das Schaf.
Sachen halt.
Wenigstens einen dieser Fehler verbessere ich morgen, denn morgen gehe ich in The Lighthouse.
Ich habe nicht mal Frozen 1 gesehen, schau.
Ja, das ist okay. Na gut, vielen Dank für deine Tops und Empfehlungen. War's das schon?
Ich denke mal.
Guck an, Mensch, Wahnsinn. Meine Liste ist ein klein bisschen länger, geht aber, glaube ich, auch ganz schnell. Nämlich darunter zu meinen Tops zählt, weil es ist halt ein bisschen blöd, dass wir das im Rahmen dieses Adventsdingens aufnehmen, obwohl noch einige gute Filme rauskommen dieses Jahr. Ganz besonders natürlich der beste Film des Universums, The Rise of Skywalker. Scherz. Wer weiß, wie der wird. Vielleicht gut, vielleicht schlecht. Mal sehen. Na gut, aber zu meinen Tops gehört auch Once Upon a Time in Hollywood. Mein erster Tarantino im Kino, was eben auch was Besonderes war. Wundervoll, ganz wundervoll. Alles, was ich an Tarantino liebe. Und ich war überrascht, wie reif der doch tatsächlich war. Wie zurückhaltend. Jedenfalls bis kurz vor Schluss. Aber das hat dann in den Kontext gepasst. Also ich verzeih's ihm gern. Ich kann verstehen, warum einige Leute da abgeturnt sind, weil sie nichts mit der Thematik irgendwie anfangen können, weil der schon sehr speziell ist. Aber das ist halt auch das Geile an Tarantino. Dem ist es scheißegal. Der dreht diese Filme auch halt mit für sich. Und deshalb respektiere ich ihn auch irgendwie, weil er das trotzdem in irgendeiner Form zugänglich und interessant macht, weil er eben so gut ist. Anderer Top, Rocketman. Wundervoller Film. Grandios gespielt und gesungen von Taron Egerton oder Egerton. Ich bin mir nicht ganz sicher bei der Aussprache seines Namens. Aber er ist grandios. Ich habe Bohemian Rhapsody nicht gesehen und ich weiß trotzdem, dass dieser Film hier tausendmal besser ist als Bohemian Rhapsody. Ganz, ganz einfach toll gemacht, rundum herzlich, setzt genau die richtigen Schwerpunkte und verpackt diese Story in ein sehr unterhaltsames Musical. Ich war mehr als angetan von diesem Film. Und dabei bin ich nicht mal irgendwie der große Elton John-Hörer, aber dieser Film hat mir dann doch beigebracht, Mensch, der hat einige tolle Songs, die sollte ich doch tatsächlich mal mir richtig doll zur Gemüte führen. Hat einer von euch den gesehen?
Ja, ich hatte da irgendwie so Probleme mit Filmen über Leute, die noch leben.
Ja, ja.
Also da bei Bohemian Rhapsody, da habe ich das ja noch verstanden, aber bei Rocketman denke ich mir, Elton John lebt doch noch. Also warum jetzt schon einen Film über den machen?
Ja, ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, glaube ich, war es ganz gut, dass sie den Input von Elton John hatten, weil er dann eben auch eben sagen konnte, stellt das bitte so dar und so weiter und beschönigt da nichts in irgendeiner Form. Ich glaube, das war halt ganz gut, dass der da auch so ein bisschen dieses sein besonderes Auge mit drauf hatte. Und lustigerweise haben er und Edgerton ja schon zusammengearbeitet beim zweiten Kingsman.
Ja, wollte ich gerade fragen, habt ihr den gesehen? Den habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen und ich war weggeblasen, wie Elton John eine richtige Tour de Force da.
Ja, ich fand das ganz unterhaltsam. Ich finde, sie tragen den Gag ein bisschen zu weit im zweiten Kingsman, aber es war trotzdem ganz witzig.
Da habe ich noch gar keinen von gesehen, von beiden, muss ich zugeben.
Oh, der erste Teil ist grandios.
Oh mein Gott.
Guck den ersten Kingsman.
Große Dorn. Empfehlung.
Um Himmels
Willen. Große Empfehlung, schau dir diese
Was
Filme an.
Was tust du noch hier?
Die sind wirklich, also, wenn du über so abgefahrene, überbordende James-Bond-Sachen lachen kannst, dann ist das absolut der Burner. Und die Effekte sind teilweise der Wahnsinn.
Teilweise der Wahnsinn und teilweise hübsch billig, aber es passt trotzdem gut in den.
Ja, ist ein Matthew Vaughn-Film, ja, ja.
Also grandios, wundervoll.
Steht auf meiner Liste auf jeden Fall, ja.
Mach da mal ein Double-Feature, ohne Scheiß. Wirst du nicht bereuen.
Das beides sind unterhaltsame Filme. Der erste ist besser, aber dennoch. Einer meiner anderen Tops, Avengers Endgame. Ich mochte ihn sehr gern. Hat hier und da einige Schnitzer, sicher. Aber ich war wirklich überrascht davon, wie gut strukturiert er erzählt war. Im Prinzip ist jeder Akt so ein anderer Film. Es ist schon sehr interessant, wie das Ganze so durchstrukturiert ist. Ich war wirklich überrascht davon, wie viel Zeit er sich teilweise lässt. Ich meine, genug Zeit haben sie ja auch.
Ja, 3 Stunden.
Mich hat halt irgendwie aufgeregt im Vorfeld, dass alle so ein Theater rumgemacht haben, dass er 3 Stunden ist, wo ich mir denke, Leute, das ist selbst im Blockbuster-Fach nichts Neues. Habt ihr schon mal was von Peter Jackson gehört? Oder, und Martin Scorsese dreht inzwischen auch keinen Film mehr, der unter 3 Stunden geht?
Ja, das sind aber auch Filme, die sowas wie eine Handlung haben.
Der hat auch, Avengers Endgame hat auch eine Handlung. Es ist nur nicht, und ich meine, auch sowas wie The Dark Knight Rises ist fast 3 Stunden lang. Also es ist selbst im Blockbuster-Fach nichts Neues. Ich sag nicht irgendwie, dass der Regisseur dazu das Recht hat und dieser nicht. Ich meine halt nur, dass Leute endlich mal ein bisschen ihren Horizont erweitern sollten.
Ja, aber weißt du, muss ein Marvel-Film 3 Stunden gehen? Jetzt mal ehrlich, also.
Ja, dieser hätte noch länger gehen
Also Leute, jetzt.
Ich meine nicht, dass ich es will, aber die haben noch viel mehr gedreht.
Ja. Jetzt wirklich über Endgame sich wieder auszulassen, ich glaube, das sprengt
den Rahmen. Ich hab ihn nicht gesehen.
Nee. Ja, natürlich. Ich meine halt nur, ich war sehr gut unterhalten. Ich war sehr überrascht von gewissen Wendungen. Es war halt sehr schön, dass man vorher nicht genau wusste, was passiert. Ich war emotional sehr bewegt vom Ende. Teilweise ist es zu überhastet, aber das war mir dann letztendlich auch egal. Ich habe ihn zweimal direkt hintereinander gesehen, also innerhalb von 2 Tagen. Das eine war im Pressescreening und direkt am Abend danach mit einer Crowd, mit 2 von meinen Brüdern. Und das war ein wundervolles Erlebnis, schon zu wissen, was passiert. Und die Leute haben dann reagiert. Das war wirklich toll. Ich habe ein paar Mal auch ein Tränchen weggedrückt. Und wenn ein Film so etwas schafft, dann ist es bei mir auf jeden Fall schon ein Zeichen, dass er etwas richtig macht. Ja. Ein anderes Top. Drachen 10 leicht gemacht 3, die geheime Welt. Ich liebe dieses Franchise mehr als Toy Story. Und das ist im Prinzip das DreamWorks-Äquivalent von Toy Story, wenn man bedenkt, was da an Craft und Herzlichkeit hintersteckt in der Story. Ich mag alle diese 3 Filme unglaublich gern. Und dieser hat auch auf einer emotionalen Ebene voll reingehauen. Ich musste 2-mal weinen. Lieblingsscore des Jahres, ohne jeden Zweifel. Und rundherum einfach ein sehr, sehr schöner Abschluss dieser Trilogie. Ein anderer, was von Netflix, was gewiss im Sinne auch so eine Überraschung war, weil ich hatte halt von vornherein nur kurz was drüber gehört. Ganz frisch habe ich auch besprochen. Klaus, wundervoller 2D-Animationsfilm aus Spanien. Grandios designed, wundervoll erzählt, eine herrlich originelle Origin-Story des Weihnachtsmannes. Macht unfassbaren Spaß, den zu sehen. Englische wie deutsche Synchro ist wundervoll. Ich kann diesen Film gar nicht genug empfehlen. Das war wirklich einer meiner absoluten Highlights.
Okay, den schreibe ich mir gleich mal auf die Liste.
Ja, habe ich auch schon.
Hm. Oh ja, absolut wundervoll. Und dann haben wir noch etwas anderes, auch auf Netflix. Eine Serie. Einige wissen jetzt vielleicht schon, was kommt. Dark Crystal Age of Resistance. Und der zählt gewissen Sinne auch zu meinen Überraschungen, weil ich im Vorfeld nicht wirklich erwartet hatte, dass das so gut werden würde. Ich bin jetzt wirklich nicht ein Riesenfan des Films. Ist technisch toll, aber es ist einfach nur belanglos und verschwurbelt und unverständlich. Dieser Film ist das neue Paradebeispiel dafür, wie ein Prequel nicht nur besser sein kann als das Original, sondern wie er das...
Die Serie. Ja. Die Serie, nicht der Film.
Genau. Halt wie die Prequel-Serie halt den Originalfilm besser sein kann, sondern ihn auch noch aufzuwerten vermag im Nachhinein. Grandios designed, perfektes Zusammenspiel aus CGI und Puppenspiel, wundervolle Charaktere, die Handlung ist verständlich und detailliert mit vielen, vielen Figuren, einige liebenswert, andere hassenswert und andere auch mit Grauschattierungen was Tolles. Wundervolle Musik, auch einer der besten Scores dieses Jahr. Und ich war unglaublich gefesselt und ich kann's nicht erwarten, bis da auch endlich eine 2. Staffel kommt. Also ich bin weggeblasen. Ich habe die 2-mal hintereinander gebinged im Prinzip. Auf Englisch wie auf Deutsch. Wundervoll. Und ich habe dort auch mehrfach weinen müssen. Also das war ein emotionales Jahr, was das angeht. Aber was das angeht, sind es meine Tops. Tilo, hast du Dark Crystal vielleicht schon gesehen?
Nein, leider nicht.
Ja, das ist wie
ich habe. Ja. Ich habe die Hälfte gesehen. Ich gucke mir die andere noch an, obwohl eventuell spare ich mir die sogar auf und gucke mir die über Weihnachten hinweg noch mal an. Wobei, dann ist Witcher dran, aber.
Ah, du hast schon ein paar mehr Folgen gesehen jetzt.
Ich habe schon ein paar mehr Folgen gesehen. Ich finde den Plot so ein bisschen schwierig tatsächlich. Beziehungsweise ist mir zu aufgefasert an manchen Stellen, aber so von der Technik her ist es schon grandios, wirklich. Also das könnte auch auf einer Leinwand laufen. Also es ist ein Wunder, dass das überhaupt existiert und dass Netflix das gegreenlightet hat. Also für sowas kann man Netflix dann wieder schätzen.
Genau.
Wo man dann auch, bei meinen Tops wird dann gleich auch noch was kommen von Netflix nochmal tatsächlich.
Wundervoll. Aber ja, das war's mit meinen Tops. Bitte, bitte, falls ihr diese Sachen noch nicht kennt, noch nicht gesehen habt oder vielleicht noch auf eurer Liste habt, liebe Hörer, guckt sie unbedingt. Sie lohnen sich. Einige davon habt ihr garantiert schon gesehen, aber andere vielleicht noch nicht. Gut, Dominik, du darfst beschließen, was sind deine Tops des Jahres bisher?
Ja, also natürlich auch nicht überraschend. Natürlich hat sich auch Tarantino in meine Top-Liste verirrt. Once Upon a Time in Hollywood fand ich großartig. Ich habe keine Längen verspürt bei diesem Film, bis vielleicht zum Ende ein ganz klein wenig. Aber das ist generell manchmal so ein bisschen die Kinderkrankheit von Tarantino. Der Film ist herrlich gegen den Zeitgeist gebürstet, indem er eigentlich keine wirkliche Handlung erzählt und trotzdem rundherum ein großartiges Gefühl bei mir hinterlassen hat. Das ist der beste Kinobesuch des Jahres gewesen bei mir.
Oh, kann ich nachvollziehen.
Ja, wirklich. Also wenn ich jetzt nochmal sehe, dann könnte der eventuell mein Lieblings-Tarantino werden irgendwann.
Krass.
Ich habe allerdings noch was anderes im Gepäck, und zwar eine Dokumentation wieder. Die habe ich Anfang des Jahres gesehen, und zwar sogar zweimal gesehen, einmal im Stream und einmal bei einer Veranstaltung in Düsseldorf in einem ganz kleinen Arthouse-Kino, wo es dann anschließend auch eine Besprechung gab, und zwar dieser Oscar-Film Of Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats. Da geht es darum, dass der Regisseur Talal Derki sich undercover eingeschlichen hat bei einem IS-Führer sozusagen, also einer Splittergruppe des IS, hat er sich undercover eingeschleust als Kriegsfotograf und 2 Jahre lang mit denen dort gelebt. Und eben, ja, er zeigt eben da halt den Alltag, wie die vor allem mit ihren Kindern umspringen und wie den Kindern halt wirklich schon die Ideologie selbst über harmlose Freizeitaktivitäten eingetrichtert wird. Es ist ein unglaublich erschreckender Film, ein aufwühlender Film, auch ein kontroverser Film. Er lief letztens auch sogar schon auf Arte. Das ist immer der Vorteil bei Dokumentationen. Die finden ihren Weg unglaublich schnell ins Fernsehen. Also eine ganz, ganz dicke Empfehlung, aber auch nichts für die breite Masse tatsächlich. Dann natürlich mein Horror-Highlight des Jahres, Midsommar, falls man den überhaupt wirklich als Horror bezeichnen kann, da der Tino ihn noch nicht gesehen hat, werde ich mich da jetzt kurz fassen. Ari Aster macht genau dort weiter, wo er mit Hereditary aufgehört hat, und er verfestigt seinen Ruf neben solchen Regisseuren wie Jordan Peele oder Robert Eggers. Nein, ich habe Der Leuchtturm noch nicht gesehen, leider, sonst wäre er wahrscheinlich auch hier vertreten.
Ja, bei mir wahrscheinlich auch.
Also ganz großartig, vor allem die Hauptdarstellerin Florence Pugh ist für mich die Entdeckung des Jahres in Midsommar. Die sollte man wirklich mal im Auge behalten, auch wenn die sich jetzt leider ins Marvel-Universum verabschieden wird erstmal.
Oh, echt? Was macht sie?
Die wird wahrscheinlich die neue Black Widow.
Oh, ja, stimmt, ja. Aha, okay. Ich wollte nämlich gerade irgendwie einen Witz darüber machen, aber da dachte ich, nee, Moment, da ist doch irgendwas.
Also die Dame, die sollte man wirklich im Auge behalten. Der Film ist grandios bebildert, das ist nahezu ein sensorisches Erlebnis und vermutlich der hellste Horrorfilm der Filmgeschichte.
Okay.
Und vermutlich einer der besten des Jahres. Und ja, zum Abschluss kann ich noch sagen, ja, Tarantino saß für mich ab August eigentlich auf dem Thron und ich dachte, da kommt nichts mehr.
Oh.
Und dann vor wenigen Stunden ist er runtergestoßen worden und ausgerechnet von einem Netflix-Film, und ihr wisst wahrscheinlich alle, wovon ich spreche, nämlich The Irishman von Martin Scorsese.
Ah.
Den hab ich jetzt.
Ist der wirklich gut?
Der ist fantastisch. Der ist nämlich nicht nur irgendein Gangsterfilm, sondern der ist zugleich eine Huldigung an die alten Scorsese-Filme, als auch eine Zersetzung des Mythos, und also nicht nur eine Zersetzung des Mythos der alten Mafia-Filme, sondern grundsätzlich des Mafia-Films allgemein. Also man könnte sagen, dieser Film ist der Mafia-Film, also it's the Mob-Movie to end all Mob-Movies, könnte man sagen.
Also es ist wie quasi The Unforgiven von Clint Eastwood für die Western.
Ja, ja. Schöne Referenz. Schöne Referenz, Thilo. Großartig. Also wirklich anschauen. Scorsese in Perfektion. Es ist auch irgendwo ein Metafilm. Und ich muss jetzt ganz klar sagen, ich habe ihn heute in einem Rutsch gesehen, nachdem ich ihn am wann war der Release? Ich glaube vorgestern, da habe ich ihn zumindest zur Hälfte gesehen. Ich habe mich keine Minute gelangweilt. Und dieser Film geht 207 Minuten.
Ja, aber Scorsese kann das.
Ja, die fühlen sich an wie 2,5 Stunden, ja, würde ich sagen. Also okay. Vor allem zum Ende hin, die letzte Stunde ist so ein Hammer. Also damit zementiert er sich wirklich auf die Dauer. Also ich glaube, dass dieser Film in ein paar Jahren ein moderner Klassiker ist. Und es ist jammerschade, dass ich ihn nicht im Kino sehen konnte. Ich hätte ihn hier sogar sehen können. Hier war nämlich sogar ein Kino, was den gezeigt hat. Aber ja, gut, 3,5 Stunden und die Zeit hätte ich dann auch nicht gefunden. Ja.
Okay.
Ja, über den Joker reden wir da noch? Ich weiß nicht. Der wäre auch dabei, aber
habe ich noch nicht gesehen. Sprich mir nicht drüber.
Ich meine, und wir haben so viele Leute, also wir wurden ja schon vorgewarnt, dass der ein großes Thema war. Vielleicht kannst du nur ganz kurz deinen Senf dazu geben, wo er schon in deinen Tops ist.
Also er ist schon in meinen Tops, er ist allerdings nicht so weit oben. Im Nachhinein hat er auch tatsächlich verloren. Ich habe ihn ja damals, als ich aus der PV kam, war ich ziemlich euphorisch und auch im Podcast habe ich den sehr gelobt. Ich habe manche sozialkritische Aspekte des Films vielleicht ein bisschen sehr hoch gesteckt. Und der Film hat schon seine Probleme, er ist aber trotzdem ein wichtiger und guter Film, wie ich finde. Und Todd Phillips hat schon einen wirklich guten Job gemacht, für das man wirklich nichts von ihm erwartet hat an der Stelle. Ja. Und der Film hat mich auch tatsächlich, also der hat mich beschäftigt und immer noch, aber ich schätze mal, also wenn ich ihn jetzt nochmal sehen würde, würde er wahrscheinlich auf 7 Punkten landen, was immer noch gut ist. Ja, also er ist natürlich, also jetzt gerade, wo ich jetzt auch halt The Irishman gesehen habe, das ist halt das Original, könnte man sagen. Ne? Ja, genau.
Okay. Na schön. Ja. Dann haben wir ja fast die 90 Minuten zusammengeklöppelt.
Genau.
Ja, wir sind im Rahmen geblieben, was umso toller ist. Hiermit habt ihr sie gehört, liebe Hörer, unsere Tops und Flops und Enttäuschungen und Überraschungen des Jahres. Leider nicht des kompletten Jahres, wie gesagt. Vielleicht wird da noch irgendetwas nachgereicht, vielleicht auch nicht, aber dann werden dann wahrscheinlich höchstens nur so 2-3 Filme pro Dingens hinzukommen. Schließlich ist ja allgemein Dezember-Oscar-Saison, aber die kommen ja eh in Deutschland immer viel zu verspätet an. Mhm. Sei es wie es sei, diese Liste war auf jeden Fall vergleichsweise abwechslungsreich. Nicht ganz so viele Blockbuster drauf, wie vielleicht einige denken, was eben auch sehr schön ist. Und ich denke mal, wir haben unser Bestes getan, dass wir in irgendeiner Form unsere Begründungen gut hingetan haben. Fandet ihr einige Platzierungen überraschend? Fandet ihr einige unverdient? Wollt ihr uns für einige umbringen oder huldigen? Schreibt es uns doch bitte. Teilt es, liked es und so weiter und so fort. Content, Content, Content. Wir brauchen Verkehr. Und nicht nur Geschlechtsverkehr.
Oh mein Gott. Ich hätte es noch ganz schön gefunden. Wollen wir nicht noch jeder irgendwie so einen kleinen Geheimtipp raushauen zum Schluss?
Geheimtipp im Prinzip wann?
So ein Film, der wirklich komplett unterm Radar gelaufen ist und den wir vielleicht für den Telestammtisch gesehen haben?
Können wir gerne machen. Also
wäre noch eine ganz schöne Schlussnote, glaube ich, ne?
Bei mir wäre das Opportunity Knox. Ich weiß nicht, wie der Film dann irgendwann in Deutschland heißen wird, aber ein norwegischer Film, der sehr, sehr witzig war, in dem Rahmen des Nordlichter-Festivals lief und der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich befürchte, dass der irgendwann so ein Matthias Schweighöfer-Remake bekommen wird. Aber man sollte das norwegische Original anschauen. Der hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Geht's eben um ein junges Paar, die eine Familie gründen wollen. Und dann erbt einer ein Grundstück und die wollen das Haus renovieren. Dann läuft natürlich alles schief, was schief gehen kann. Also der war sehr, sehr witzig und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gut. Lasse?
Alle meine Tipps waren da so gewissermaßen Geheimtipps, waren da eigentlich eher schon in meinen Tops, etwas, was so ein bisschen unterm Radar lief, halt sowas wie Klaus, wo nicht wirklich viele Leute drüber gesprochen haben, obwohl es auf Netflix war. Und eben Dark Crystal, weil das halt eher so ein Nischending ist. Also ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Gut, dann schließe ich das Ganze mit meinem Geheimtipp. Der läuft auch auf jeden Fall gerade in den Kinos, obwohl er ist wahrscheinlich schon wieder raus. Und zwar ein Film, den ich erst letztens gesehen habe und besprochen habe und der mich sehr überrascht hat. Aus Mazedonien tatsächlich. Ein Film mit dem schönen Titel Gott existiert, ihr Name ist Petrunia.
Oh ja, davon hattest du erzählt.
Über eine, ja, glücklose Mitdreißigerin, die bei einem christlich-orthodoxen Ritual ein Kreuz fängt und dadurch eine ziemliche Kontroverse auslöst. Ein sehr sehenswerter und wichtiger, schöner, feministischer Film tatsächlich. Gerne anschauen.
Okay. Ich hab schon gesehen, du warst sperrig mit Inhaltsangabe. Das sagt garantiert was aus. Sperrig, gut, nicht sperrig, sparsam. Ich kann nicht mehr reden, Leute.
Alles gut.
Ich fühle mich wieder Zwerg in in Gravity Falls. Will you marry me in holy matrimony? Matrimony? Ah, can't talk today.
Aber war eine sehr schöne Runde, eine sehr schöne abwechslungsreiche Runde, finde ich. Wir haben wirklich alles drin gehabt, würde ich sagen.
Ja.
Ja, was können wir noch anders sagen?
Das Jahr schön rumgebracht.
Genau.
Ja, genau, einige Sachen. Wie gesagt, wir haben die Sachen erwähnt, die wir leider noch nicht gesehen haben und die vielleicht auf dieser Liste gelandet wären unter anderen Umständen. Einige dieser Fehler können wir noch korrigieren, andere nicht, vielleicht niemals, wer weiß. Was soll's. Ich musste halt dieses Jahr wirklich sparsamer sein, was ich mir wirklich angucken will und wo ich dann dachte, nö, das brauche ich nicht.
Ja, nicht so einfach. Es wird nicht einfacher.
Eben, deshalb war halt
mit auch... Mit den ganzen Streaming-Diensten.
Nee.
Ja, deshalb war halt auch auf meinem YouTube-Kanal längst nicht so viel los, wie sonst auch. Aber so sei es, wie es sei. Wir haben es geschafft und wir hoffen, wir haben euch auf einige Filme neugierig gemacht und euch von einigen abgehalten. Ich jedenfalls bin neugierig auf einige der Filme, die hier genannt wurden und freue mich sehr, diese Lücken dann auch bald zu schließen. Ich bedanke mich ganz, ganz doll. Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung machen, wo man euch sonst noch finden kann?
Ja, also ich bin beim Tele-Stammtisch, der Thilo, der alte Schwede. Ich moderiere sonst die Punchlines, eine Comedy-Show hier in München, die im März wieder stattfinden wird. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch dieses Jahr mal ja rückblickend zu evaluieren.
Perfekt. Da ich viel zu viel online mache, möchte ich das hier kurz halten und was ganz Besonderes pushen. In letzter Zeit gab es unglaublich viel Traffic auf meinem Soundtrack-Blog scoregeek.wordpress.com. Da war jetzt sehr viel, viel mehr los in letzter Zeit, da ich die Sachen jetzt auch ein bisschen besser verteile. Da wird auf jeden Fall noch sehr viel los sein. Ich mache ein Weihnachtsspecial für den kommenden, also für jetzt halt Dezember. Das läuft jetzt natürlich gerade schon, wenn ihr das hier hört. Schaut unbedingt drauf vorbei, scoregeek.wordpress.com. Viel Content im Moment. Ich freue mich sehr über Feedback und viele Leser. Und damit gebe ich ab an Dominik.
Ja, kurz und schmerzlos. Wenn man gerne noch mehr von mir lesen möchte oder auch hören möchte, ich bin seit Juli diesen Jahres fester Bestandteil des Teams von Movie Break, wo ich auch am Podcast mit Werkel, da haben wir gerade eine Ausgabe rausgebracht, wo wir über die Kontroverse reden, dass man James Dean per Digitaltechnik wieder auferstehen lassen möchte. Hört da gerne rein. Und die nächsten Tage wird auch ein Lovecast zu Star Wars, die letzten Jedi erscheinen. Freut euch da gerne drauf. Ansonsten schreibe ich auch Kritiken, könnt ihr auch gerne mal reinschauen und bin natürlich auch weiterhin hier beim Tele-Stammtisch als Schnittmeister und ja, inoffizielle Nummer 2 tätig. Ciao, ciao.
Ich bin der Schnittmeister, ich bin der Podcast-Wächter.
Okay.
Und damit.
Macht's gut, Leute.
Tschüss, tschüss und bis dann und eine frohe Adventszeit mit ganz vielen Orangen, Nüssen, Lebkuchen und Schokolade.
Jawohl. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.